Meistergespräche. Eine Sonderfolge im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Gassenwissen. Heute mit Lars, Magnus und Daniel. Zum Thema Immersion. Was ist Immersion und wozu dient sie im Rollenspiel? Wie bewerkstelligt man Immersion? Was ist hinderlich? Und welche Tipps geben die Meister und die Spielleiter?
Hallo, ihr Lieben da draußen, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen bei der zweiten Folge der Meistergespräche. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ich freue mich natürlich genauso, dass ich hier nicht alleine sitzen muss und habe deswegen eingeladen, wie beim letzten Mal, den Magnus. Hallo Magnus.
Moin.
Und den Daniel auch, wie beim letzten Mal, wie gehabt. Hallo Daniel.
Hallo, grüßt euch alle.
Und ein Hi und ein Neuzugang, der Lars, der mir schon bekannt war vorher, aber jetzt hier unser Quartett komplettiert. Lars, schön, dass du dabei bist.
Moin, danke, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Lars bleibt jetzt auch mit dabei und es kann natürlich mal sein, dass wenn einer ausfällt von uns, aus welchen Gründen auch immer, wir auch mal zu dritt hier schwafeln, aber im Großen und Ganzen sind wir jetzt ein Quartett. Ja, mein Name ist Meister Henny, der Meister der Schwafelhelden des anderen Podcasts. Wer ihn nicht kennt, hört mal rein. Aber hier geht es um Meistergespräche. Wir nehmen uns Themen des Rollenspiels an, besonders von dem schwarzen Auge, aber auch allen anderen Themen und Systemen. Und unser heutiges Thema ist ein besonderer Leckerbissen. Es geht nämlich um Immersion. Ja, ein schönes, breit gefächertes Thema und ich kenne mindestens einen Hörer da draußen. Schöne Grüße, lieber Moritz, der sich jetzt schon mal im Bett vielleicht rumdreht bei diesem komplizierten Thema. Schöne Grüße. Deswegen würde ich damit anfangen wollen, erstmal zu definieren, was Immersion für uns bedeutet. Der Duden spuckt da gar nichts aus, außer Einbetten eines Objekts in eine Flüssigkeit mit besonders lichtbrechenden Eigenschaften. Aber keine Sorge, darüber reden wir jetzt nicht.
Schon sind wir in der Physik, oder wie?
Also tatsächlich ist die beste Definition, ist einfach die Bedeutung des Wortes, nämlich eintauchen. So, wir beziehen das aber auf Rollenspiel und deswegen würde ich einfach mal in die Runde fragen. Bei dem Wort Immersion, bei dem Wort eintauchen, wenn es um Rollenspiel geht, welche Bedeutung hat dieses Wort für euch und warum ist es wichtig für euch und eurer Meinung nach für das Rollenspiel?
So, wer möchte denn den Anfang machen? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe vorher so ein bisschen im Netz auch mal rumrecherchiert und habe auch geguckt, was denn da tatsächlich so eine rollenspieltechnische Definition ist. Ich glaube, ich würde einfach mal den anderen einen Vortritt lassen, bevor ich dann da irgendwie
Sehr schön.
Ja, gut. So ein paar recherchierten Antworten daherkommen. Bei mir waren da so ein paar Sachen auch echt nicht klar. Und ich bin auch gespannt, auf was wir für ein Ergebnis jetzt kommen. Also von daher, ich hab mich einfach mal kurz zurück.
Ja gut, ja. Dann vielleicht die anderen mal mit ihren subjektiveren Meinungen.
No, also ich denke, es ist genau wie du sagst, eintauchen trifft es sehr gut. Das ist ja der Begriff Immersion, kennt man sonst auch dann für Filme oder für Computerspiele oder für Literatur, dass man wirklich da mitgerissen wird von der Handlung, dass man da drin ist, dass man die Welt da draußen vergisst, dass man da im Kaninchenbau verschwindet, ganz dabei ist und gar nicht mitkriegt, wie die Zeit vergeht. Warum ist das wichtig? Na, wahrscheinlich, weil es das ist, warum wir alle Rollenspiel so toll finden. Ne? Das ist doch das, was in Erinnerung bleibt. Ein Spielabend, wo man so richtig drin war und das Gefühl hat, man hat das jetzt wirklich erlebt irgendwie.
Also Eskapismus quasi, dann auch ein anderes Wort dafür, meinst du? Würdest du
ja,
sagen?
Ja, natürlich. Eskapismus, raus aus dieser langweiligen, sogenannten echten Welt. Hinfort in ferne Welten.
Sogenannte echte Welt, das ist ja auch schon wieder, da müsste ich ja eigentlich nachfragen, was du damit meinst, aber ich glaube, da könnten wir einen Philosophen-Podcast jetzt starten. Aber wenn ich das jetzt mal das Wort dir im Munde umdrehen darf, das heißt, wenn die Immersion nicht gelingt, würdest du sagen, ist der Rollenspielabend für den Spieler oder die Spielerin, wo es nicht geklappt hat, auch nicht unbedingt erfolgreich gewesen oder so spaßig, wie es hätte sein können?
Ja, so würde ich das sehen, jedenfalls bei Rollenspiel im engeren Sinne. Man kann natürlich auch sagen, wenn ich jetzt da einen Dungeon Crawler liegen habe, dann spielt Immersion nicht so eine Rolle. Ne? Dann ist das ja mehr wie beim, vielleicht ein Stückchen mehr wie beim Brettspiel oder ein reines Tabletop-Spiel. Ne? Tür auf, rein, Monster plätten, ordentlich Beute machen, raus, nächste Tür. Auch das kann sehr viel Spaß bringen, aber für einen richtigen Rollenspielabend im engeren Sinne gehört so die Immersion schon für mich dazu, ja.
Schön, du greifst jetzt schon was vorweg, das finde ich super, Lars, nämlich das Thema, welche Abenteuer oder speziellen Kampagnensysteme haben andere Gewichtung, was die Immersion angeht. Sprechen wir auch noch drüber. Danke dir schon mal dafür. Magnus, was würdest du sagen?
Ich glaube, ich streue gleich ein bisschen Pfeffer mit rein, weil ich möchte gar nicht so auf den Eskapismus eingehen.
Ja.
Leider fehlt mir da jetzt auch der schöne Fachbegriff. Also, wenn ich Leuten sonst einen Rollenspielabend beschreibe, weil ich ihnen berichten möchte, was für ein tolles Hobby das ist, und ich gehe davon aus, dass die gar keine Ahnung haben und ich fange wirklich bei Null an, dann beschreibe ich denen, dass man gemeinsam vergleichbar mit einem Krimi-Dinner ein Planspiel tätigt, gibt eine grobe Rahmenhandlung beziehungsweise das Angebot einer Rahmenhandlung von einer Person, die die Sachen hütet, und alle anderen konstruieren gemeinsam eben mit ihrer Fantasie eine Art Film, den alle in ihrem Kopf miterleben. Also für mich ist dieses Kreative, dieses Schöpferische, dieses gemeinsam aus verschiedenen Individuen heraus diese Spielwelt formen und entstehen lassen, ist für mich eigentlich da noch zentraler als, wie du es gerade eben sagtest, Lars, als langweiligen möglichen Realität. Weil man kann sich ja auch wirklich auf sehr, sehr spannende, aber auch sehr, sehr tonende Wege über ein Rollenspiel ja auch sehr, sehr ernsten alltäglichen Themen oder eben speziellen Themen widmen. Und um da jetzt nicht zu weit abzuschweifen und das jetzt zur Immersion zu kriegen, finde ich gerade, dass die Ausschmückung, dass eben die Möglichkeit, wie man eine Spielwelt und wie man eben die Szenerie, in der man sich bewegt, gemeinsam in der Fantasie, letztendlich in der Summe, in dem Produkt, was da durch Fantasie und Sprache letztendlich gemeinsam entstanden ist, ist die Immersion für mich der Ausdruck dessen, was man da zusammen konstruiert hat und wie wohl man sich dann letztendlich auch darin fühlt. Ja.
Aber das klingt ja schon, du würdest ja schon sagen, dass die Verantwortung für die Erschaffung dieser Immersion liegt bei allen Beteiligten, ne? Das klang jetzt so, als dass jeder so seine Kreativität da spielen lässt, um dieses Bild entstehen zu lassen oder diesen Film.
Ja und nein. selbstverständlich, also so sehe ich das auch, ist das eine gemeinsame Leistung und es sind alle mit verantwortlich. Die Spielleitung, du kennst ja mein Verhältnis zu dem Begriff Meister und Spielleitung, ist da an einer sehr, sehr empfindlichen Stelle. Und hat da auch eine große Verantwortung, das eben auch in bestimmten Punkten zuzulassen. Ne? Wenn man eine gewisse Rahmenhandlung kennt, sei es jetzt mit einem Krimi oder sei es jetzt in einem Abenteuer unter Zeitvorgabe, in einem Open-World-Setting überhaupt den Ort erreichen zu können oder, töpfert man ja so ein bisschen die Form des Ganzen auch noch mit. Und ja, dementsprechend, finde ich, ist das ein Wechselspiel. Und man moderiert als Spielleitung, als Meister, beziehungsweise man macht eine gewisse, eine Mediation findet statt, finde ich.
Ja, das ist aber natürlich, das passt natürlich auch zu deinem Spielleiterbegriff. Dann habt ihr beide ja schon mal so eure erste Meinung zu diesem Thema Immersion kundgetan. Und Daniel hat ja schon angekündigt, dass er da von offizieller Seite, ich sag mal offiziell, wir meinen natürlich das Internet, so offiziell kann ich zeigen, Wikipedia Immersion oder so, ich weiß nicht, wo du das her hast, kannst du uns ja erklären. Also Daniel, was hast du denn gefunden?
Also ich würde einfach mal sagen, was ich jetzt als Spielleiter gesagt hätte, so aus der naiven, blauäugigen Sicht, bevor ich jetzt recherchiert hatte, ja, aber bei mir ist es ja auch relativ ähnlich, was die beiden Vorredner jetzt gesagt hatten, ja, also für mich ist Immersion eigentlich auch so, dass du halt in diese Spielwelt halt eben eintauchst, wie du es ja aus diesem physikalischen Begriff eigentlich hattest, Und zwar, dass du halt eben so halt eben eintauchst, dass du halt einen Zugriff oder halt einfach so einen Zugang zu dieser Welt hast. Vorhin ist ja auch schon so dieser Begriff gefallen, dass du halt dann einfach diesen Film im Kopf eben hast, der dann ja auch dann da teilweise abspielt. Und ja, dass du halt einfach in diese Welt reinkommst mit Hilfe deines Charakters, den du ja dann ja da auch irgendwie verkörperst. Also du tauchst ja dann irgendwie in beides ein, ja, halt einmal in deinen Charakter so ein bisschen und einmal auch in diese Welt, die ja dann der Spielleiter versucht, dir halt eben zu vermitteln. Das war jetzt für mich jetzt eigentlich so dieser Begriff Immersion, ja, dass man halt eben da so eben eintaucht in dieses Fantasiegebilde, was man sich dann halt eben im Kopf vorstellt. Und ich dachte dann eigentlich auch, das müsste ja eigentlich jetzt beim Rollenspiel eigentlich damit gemeint sein, mit der Immersion. Das war aber wohl doch nicht ganz so einfach, wie es dann halt eben rausgelesen hatte im Internet, weil da wurden ja dann schon teilweise auch auf Rollenspielforen ja schon ganz schön heftige Debatten geführt, was dann jetzt eigentlich Immersion ist. Da hat sich ja dann der Schwerpunkt eigentlich verlagert, dass man ja nicht in diese Welt eintaucht, sondern da war ja der größte Streitpunkt, war ja dann, inwieweit versinkst du da in deinem Charakter. Mhm. Und das war für mich jetzt ein relativ neuer Aspekt oder beziehungsweise vielleicht auch einfach ein Aspekt, den ich so ein bisschen vernachlässigt hatte, weil ich ja seit Ewigkeiten ja eigentlich nur Spielleiter bin. Ja, und ich habe da wahrscheinlich dann auch einen anderen Zugang oder einfach eine andere Idee der Immersion, weil es ja mein Job dann quasi ist, meinen Spielern diese Welt halt eben so plastisch wie möglich zu beschreiben. Und klar, das wurde mir da dann jetzt auch erst wieder bewusst, klar, die haben ja natürlich einen anderen Zugang, ja, weil die ja eben quasi diesen Charakter als sozusagen als Repräsentanten ihrer selbst in dieser Spielwelt haben. Ja, für die ist es einfach nochmal was anderes. Ja, und da fand ich es ganz interessant, dass es mir da erst wieder, also ich musste mir das erst wieder bewusst machen, ja, dass meine Spieler natürlich einen anderen Zugang haben. Ja, als ich jetzt als Spielleiter. Ja, das fand ich halt recht interessant. Ja. Ja.
Wobei man natürlich da auch sagen kann, dass der Grad, wie man als Meister oder Spielleiter, ich sag mal Meister bei mir, aber ich meine, ich weiß, dass Spielleiter auch ein Begriff ist, wie man als Meister ja auch in seine NPCs eintaucht, kann man ja auch, ist ja auch eine Frage, wie sehr man da in die Immersion geht oder die wirklich als Teil des Storytellings nur wahrnimmt. Weil natürlich, wenn man sie nur so darstellt, dass sie immer wieder quasi Questgiver sind und Informationslieferanten, dann ist die Immersion ja auch geringer, als wenn man die darstellt als Person mit Ecken, Kanten, Grauzonen etc. Also auch da, glaube ich, kann man schon mehr oder weniger immersiv die darstellen. Ne? Also ich glaube, dass man deswegen selber auch diesem Dilemma gegenübersteht, was ja Spieler immer haben und Spielerinnen, wie würde mein Charakter handeln, wie würde ich als Spieler handeln, und das hat man als Meister ja auch oft, ne? Gerade wenn man zum Beispiel mit dem NPC was vorhatte und dann machen Spieler was und reagiert er jetzt natürlich und geht jetzt weg, ohne zu helfen. Dabei brauchst du den eigentlich, um den Plot weiterzuführen, beziehungsweise musst du dir sonst was anderes ausdenken.
Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt.
Was ich noch an dem Wort so interessant finde, ist, und da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, bin aber leider zu keinem Ergebnis gekommen, aber ich finde, warum heißt es eintauchen und nicht einsteigen? Und ich finde, wenn man sich das mal vor Augen führt, wird der Sinn des Begriffes ja irgendwie echt nochmal anders beleuchtet, weil ein Eintauchen setzt eine viel, ich sag mal, unbewusst wahrgenommenere Umgebung wahr, nämlich sowas, was wie flüssig wie Wasser ist, als wenn man zum Beispiel eine Treppe hinabsteigt. Und ich glaube, dass deswegen der Begriff so spannend ist, weil es ja hier darum geht, wie kreiert man diese Immersion, ohne dass die eben mit dem Holzhammer passiert. Ne? Also wenn ich jetzt sage, du bist ein Ork, fertig, ist noch keine Immersion. Oder du spielst einen Zwerg, Punkt, oder so. Und wie entsteht diese Immersion, dass man auf einmal sich so fühlt, wie sowohl Lars als auch Magnus gesagt haben, nämlich in diesem Film oder in dieser Geschichte, und habe es vielleicht gar nicht so wirklich mitbekommen, dass auf einmal um mich herum diese Welt entstanden ist. Das finde ich einen total spannenden Begriff, dieses Eintauchen. Ja?
Weil also wenn du mir sagst, dass ich ein Zwerg bin, bin ich doch sofort drin.
Ja, aber du bist aber auch ein Zwergenfreund.
Das stimmt.
Genau. Ja, das stimmt schon. Aber ich finde es trotzdem, dass es halt Eintauchen genannt wird, finde ich einen ganz spannenden Aspekt von dieser ganzen Sache. Würdet ihr denn sagen, das ist es etwas, das dem Rollenspiel jetzt als Hobby, im Gegensatz zum Beispiel zu Brettspielen oder Kartenspielen etc., ein besonderer Vorzug des Rollenspiels ist, diese Möglichkeit der Immersion? Würdet ihr dem zustimmen?
Ja, also das auf jeden Fall. Ja, klar, weil hast es ja ansonsten, glaube ich, in keiner anderen Form des Spiels. Also jetzt, wenn wir jetzt mal Brettspiele oder Karten spielen, wenn wir uns jetzt mal die klassischen Sachen anschauen, das ist natürlich dann schon etwas, was das Rollenspiel da halt einfach zu etwas Besonderem macht. Und vor allem ist ja auch immer wieder super spannend, auch an meinen Spielrunden dann halt eben zu sehen, wie weit du dann auch mit der Immersion halt eben gehen kannst. Also wie weit die sich dann da auch tatsächlich auch ein Stück weit einfach dann so treiben lassen. Ja, wenn du dann halt wirklich so mal so einen richtig guten, gelungenen Spielabend hast, der wo halt einfach so von der Stimmung her alles passt und das Zusammenspiel passt, das ist dann schon krass, wie teilweise auch emotional mitreißend das sein kann. Ja, ob es jetzt eben Höhen oder Tiefen sind, klar, das ist, glaube ich, schon etwas, was du jetzt halt nur so im Pen-and-Paper-Rollenspiel erleben kannst.
Irgendwelche Gegenstimmen? Oder würdet ihr dem zustimmen? Also, ich bin ja deiner Meinung, Daniel, auf jeden Fall.
Okay. Ich würde dem zustimmen, dass es ein besonderes Merkmal ist. Kein hundertprozentig alleiniges Alleinstellungsmerkmal. Also viele Leute, die ich kenne, ich zähle mich selbst dazu, denen geht es auch beim Brettspiel so, dass sie dann manchmal da in dem Brettspiel tief drin sind. Mhm. Oder wenn man sich zum Beispiel sowas anguckt, wie manche Strategiespiele, ja, oder zum Beispiel Schach, dann sind die Leute da auch irgendwie weg und tief drin. Die sind auch im Kaninchenbau drin und irgendwie in einer anderen Welt, ohne dass sie genau beschreiben könnten, was für eine andere Welt das ist. Mhm. Aber das gibt's schon auch in anderen Bereichen. Aber natürlich kultiviert das Rollenspiel das in einer besonderen Art und Weise und das gehört da ganz besonders mit zu und macht da einen besonderen Reiz aus.
Ja, also die Brettspiele, wo das zum Beispiel meiner Meinung nach besonders auffällt, dass die Immersion ein Thema ist, sind natürlich die, die sich viel von Pen and Paper abgeguckt haben. Ne? Also so diese Detective Games und Time Stories Spiele, wo man halt in Rollen schlüpft und dann eben das Spiel dir schon vorgibt, ja, du bist jetzt ein Ritter im so vielen Jahrhundert oder ein Detektiv oder ein Vampirjäger oder so. Also das ist ja schon kein Zufall, dass die Parallelen da eben auf gespielte Rollen, zurückfallen. Ne? Mhm. Würde ich sagen.
Also. Es ist also absolute Zustimmung. Klar, jetzt Schach oder Mensch ärger dich nicht. Das sind Spiele, die bestechen natürlich auch dadurch und sind auch gerade deshalb Klassiker, denke ich, weil die klar technisch funktionieren und weil das Eintauchen in die Komplexität der Regeln jetzt beim Schach, mehr als beim Mensch ärger dich nicht, das Spiel ausmachen. Man bedenke jetzt mal einfach, dass die Figuren, die man beim Mensch ärger dich nicht Brett über die Felder schiebt, dass diese Figuren Persönlichkeiten haben, dass die ihre Umgebung wahrnehmen, dass die kommunizieren können, dass die vielleicht über die Umsetzung der Regeln miteinander verhandeln. Es ist zum Teil erschreckend, finde ich, was da jetzt alles in meinem Kopf sich zusammenbraut.
Ich sehe das schon.
Also, aber man überlege, welche Dramatik dadurch erzeugt werden kann.
Markus,
welche emotionale Bindung.
Ja. Hast du jetzt vor, dass wir eine Mensch ärger dich nicht Pen and Paper Version Kickstarter starten, wo wir auf diesem Brettspiel basierend ein neues Rollenspiel rausbringen? Das wäre richtig cool. Aber du hast absolut recht, natürlich. Also Immersion kann man natürlich dann, klar, wenn man sich auf was unglaublich konzentriert und zum Beispiel auch ein Modellschiff baut und da stundenlang sitzt und nichts anderes tut, ist man auch eingetaucht in diese Konzentration, in diese Aufgabe. Ne? Also es ist natürlich auch richtig. Ja, absolut. Ja.
Und gleichzeitig spricht es für einige Spiele, das eben genau nicht zu tun. Ich denke mal, je mehr dieser Begriff Casual oder Casual Games, ja, je mehr man sich für sowas interessiert oder den Bedarf hat, ist eine starke Immersion oder aber auch das Annehmen einer starken Immersion mit mehr Zeitaufwand und auch mit der Bereitschaft, das zu tun, verbunden. Wenn ich jetzt überlege, so ein Spiel wie Ja, mein Herr und Meister, ohne sich da wirklich drauf einzulassen, kommt da nicht viel zustande. Ja. Ich erinnere mich auch noch an Abstimmungen bei Spielabenden, was denn gespielt werden soll. Merke dabei, dass manche Spiele, die der Runde bekannt sind, dass sie ihr volles Potenzial erst nach mehreren Stunden entfalten, wenn man sich so richtig reingespielt hat, dass die dann auch gerne mal zugunsten von einer kürzeren Spielerunde oder einer kürzeren Session dann einfach nicht genommen wurden. Ja klar. Das Rollenspiel hingegen arbeitet ja ganz gezielt damit und belebt seine gesamte Spielwelt erst auch dadurch, dass man eben die ganzen Techniken der Immersion dann anwendet.
Das ist, da hast du ein schönes Stichwort gegeben, nämlich, dass man zum Beispiel bei Casual Games weniger Immersion dann fährt. Denn wenn man zum Beispiel über Immersion redet, dann sagen wir ja, das gehört zum Rollenspiel, das ist wichtig, das ist gut, das gehört dazu, das macht Spaß. Gibt es denn da auch Abstufungen, wie viel Immersion zu viel ist oder wie viel Immersion optimal ist. Also, weil wir reden ja die ganze Zeit mit so einem binären Immersionsbegriff, ne? Ja, nein, gut, schlecht. Aber zum Beispiel, was ich jetzt in den Raum werfen möchte, ist, wenn man zum Beispiel an Schweden-Krimis denkt, ja, ich zum Beispiel kann die nicht lesen. Sind mir zu brutal. Also wenn ich dann höre, der und der wurde so und so ermordet. Ja, weil wenn ich da drin stecke und das lese, dann kriege ich einen totalen Horror vor diesen Sachen. Andere, wie meine Schwiegertante, die liest die weg wie nix. Und dann wäre zum Beispiel wäre dann, Frage an euch, meine Immersion in diesem Thema zu hoch, um es zu lesen. Und das möchte ich ausweiten auf Pen and Paper bei Horrorspielen. Ganz klar, Call of Cthulhu, Vampire oder was auch immer. Immersion, unglaublich wichtig. Aber wann ist der Grad der Immersion zu viel? Gibt es das auch? Oder kann man es, je mehr, desto besser?
Natürlich gibt es da einen zu viel. Das hängt von jedem selbst ab. Ist ja sowieso so, dass es bei manchen Leuten reichen ein, zwei Triggerworte und dann sind die irgendwo schon tief drin. Mhm. Bei anderen bewirken die gleichen Worte gar nichts. Und genauso kann sein, dass manche Sachen einem zu weit gehen. Und dann, also wenn, würde ich auch sagen, beim Pen and Paper Rollenspiel, wenn das so weit geht, dass das die Leute verfolgt, und zwar auf eine unangenehme Art und Weise verfolgt und verstört, dann muss man sehen, dann geht das vielleicht auch ein Stück zu weit.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Also wir hatten ja bei uns auch Situationen, wo es halt emotional halt echt packend gewesen ist. Ja, aber jetzt nicht auf eine negative Art und Weise. Ich meine, die hatten natürlich dann schon auch irgendwie stressige Situationen in dem Abenteuer. Wir haben jetzt halt die Bobberlatt-Kampagne zu Ende gespielt, wie es ein paar von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Und da gab es halt schon wirklich so packende Höhen, aber auch echt so richtig klasse Tiefen. Und das war schon auch so, dass die Spieler dann hinterher drüber geredet hatten, jetzt aber nicht aus dem Bedürfnis heraus, dass es denen jetzt irgendwie so zu viel gewesen ist. Und die haben gesagt so, hey, das war heute so eine Achterbahnfahrt, ja. Und das kommt natürlich dann auch nur zustande, wenn du halt da diesen richtigen Grad von Immersion halt eben erwischst. Und klar, kann's bestimmt auch sein, dass es dann irgendwo zu viel ist. Nämlich dann, wenn du halt als Spielleiter dann nach den Spielabenden halt irgendwie merkst, dass es denen halt irgendwo, ja, halt, dass es deinen Spielern halt einfach nicht gut getan hat.
Ja.
Das schon, ja. Mhm.
Ja, es ist wahrscheinlich wie bei allen möglichen menschlichen Beziehungen. Ne? Man will gleichzeitig die Intensität der positiven Erfahrungen, aber dazu gekoppelt sind auch die negativen. Und man kann jetzt nicht an dem Charakter hängen, unglaublich dran hängen bei jedem Spiel, und dann ist es einem egal, wenn dieser Charakter stirbt. Also das ist halt, wahrscheinlich ist das so eine Vereinbarung, wie tief lasse ich mich ein auf diese Storys und bin aber auch bereit, dann auch beide Seiten zu erfahren, weil sonst ist das Spiel natürlich auch recht einseitig. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass wenn nie was Schlechtes passiert, es muss nicht grausam oder schlimm sein, aber nie was Negatives, dass dann auch die positiven Ereignisse entsprechend weniger Bedeutung haben. Kann natürlich sein, dass ich mich da irre. Aber da ist halt auch der Grad der Immersion halt total wichtig.
Gerade wenn man das rausarbeiten möchte.
Ja.
Gerade wenn die Gruppe das möchte, wenn die das spannend finden. Also ich habe hier in meiner langjährigen Spielerunde hier seit 2012, da hatten wir die Philassion-Kampagne gespielt und auch sind in der Borberat-Kampagne. Da gibt es manchmal ähnliche Situationen. Ich denke gerade so ein bisschen mit einem verschmitzten Grinsen, vielleicht liegt das auch am Autor jeweils, aber wenn ich überlege, das Kennenlernen und die Beziehung voller Ehrfurcht und Respekt vor Niam Goldhaar in der Filiasson-Saga, wo ich dann während des Spiels merkte, ich kann mich gerade schon gar nicht mehr richtig erinnern, ob sie wirklich entschwindet. Doch, ich glaube schon, ja. Also, wo Niam Goldhaar, die alte Elfe, den Lebens-, also quasi
Spoiler-Alarm.
Also Spoiler-Alert, aber möchtest du vielleicht kurz den Kontext einmal zusammenfassen, dass auch die, die es nicht wissen, einmal verstehen, wovon du sprichst? Wenn du das kurz machen kannst, oder traust du nicht zu?
Den Gesamtkontext. Ja, mir geht es eben genau darum zu sagen, wenn man das richtig mischt.
Ach so,
okay. Und wenn man genau weiß, was die Gruppe will, dann ist es einfacher, so als kleinen Fingerzeig oder als Tipp aus der Spielleitungserfahrung raus, da kann das sehr wertvoll sein. Wir haben genau in dieser Szene, Spoiler Alert bei alten Abenteuern, und muss ich jetzt nochmal fragen, Fragezeichen?
Nein, also ja, nee, also wir sprechen über DSA, alte Abenteuer, und das ist kein Spoiler Alert mehr notwendig.
Genau, da geht es eben darum, man lernt einen Charakter kennen, man hat Beziehungen zu diesem Charakter aufgebaut, und wie gesagt, bei Niam Goldhaar in der Filiasson-Kampagne ist es so, dass sie dann zufrieden, abgeschlossen, sich dann auch verabschieden kann, und wir saßen da kurz auch mal wirklich schweigend gerührt am Spieltisch und haben auch diese Emotion miteinander geteilt und haben gemerkt, wie krass und nah einem das gehen kann. Vergleichbar traurig und belastet waren wir beim NSC Peldor Blaufüchsen aus der Borberat-Kampagne. Einem Jungen, den man erst so als lebensfroh kennenlernt, den man dann im späteren Abenteuer auf dem Rückweg, auf der Rückreise merkt, dass dem das Mieseste, ihm und seiner Familie das Mieseste zugestoßen ist, was man sich bis dato vorstellen kann. Das sind Sachen, wo wir wirklich richtig krasse Emotionen am Spieltisch produziert haben, wo es dann auch wirklich durch Vertrautheit innerhalb der Spielenden und auch innerhalb der Runde und auch wo wir wussten, was wollen wir? Hashtag Session Zero, ne? Nochmal das Mantra, sprechen miteinander. Dass wir es wirklich geschafft haben, das zu einem besonderen Moment zu machen. Also klar, die Medaille hat zwei Seiten, auf jeden Fall zwei Seiten. Auch eine ganz pragmatische, jetzt um mal darauf zu kommen, wenn es zu viel wird. Ich finde dann, wenn es beispielsweise bei der Lösung eines Rätsels oder bezüglich des Spannungsbogens schlichtweg verwirrend für die Charaktere und Spielenden sein kann, wenn man jetzt viel Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge legt, die eigentlich in der Story gar nicht mehr wichtig sind. Da kann dann zu viel Immersion auch fehlleiten.
Also quasi die Bedeutung der Aspekte im Spiel ist sehr hoch bei einer hohen Immersion, meinst du, ne? Also von den NSCs und den Zielen und den Orten, die man bespielt, ne? Wie von Niam Goldha oder so. Bei dem zu viel, du hast ja auch gerade gesagt, es kann zu viel werden. Ihr seid ja alle Meister bzw. Spielleiter. Jetzt sage ich ein schönes Reizthema, wo viele Meister und Spielleiter erstmal sich die Zehennägel hochkräuseln, euch wahrscheinlich auch. Daniel hatte ja gesagt, bei den offiziellen Forendiskussionen ging es auch oft darum, wie tief tauche ich in meinen Charakter ein. Wie ist das für euch beim Thema Immersion? Habt ihr das erlebt, dass ein Spieler oder Spielerin sagt, ja, so wird aber mein Charakter handeln und zerschießt euch komplett das Abenteuer, den Plot oder die Session? Das kennt ihr ja bestimmt vom Hörensagen oder habt das schon mal erlebt.
Ja.
Das ist ja auch ein Grad der Immersion, der ja zumindest angeblich ultra ist, ne, wenn ich das Wort mal so sagen darf. Also ich handle wie mein Charakter. Ich weiß, das ist blöd als Spieler, ich weiß, das ist scheiße, aber ich mach's halt, weil ne, Preiausgeweihter oder Schelm oder auch ein schönes Beispiel oder was auch immer. Wie ist das für euch? Hat dieser Spieler, die Spielerin recht? Oder ist es zu viel der Immersion und habt ihr sowas schon mal erlebt?
Ja, also wir hatten zwei, drei von diesen Szenen, wo dann sowas tatsächlich passiert ist. Wo wir dann zum ersten Mal auch gemerkt hatten, dass dann die anderen Spieler erst nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Ja, die hatten halt nicht genau gewusst, ist es jetzt noch auf der Rollenspielebene, was der da macht, oder ist es jetzt aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, ist der Spieler aus irgendeinem Grund auf die anderen Spieler wegen einer anderen Szene nachtragend gewesen? Also war das jetzt irgendwie was auf der zwischenmenschlichen Ebene? Ja, bis man, das ist das, was beim ersten Mal passiert ist, da musste man quasi die Gruppe quasi wieder einfangen.
Magst du das, wenn es ja nicht so privat ist oder wenn ich noch erinnerst, magst du das erzählen, was da passiert war? Also ohne jetzt Namen zu nennen natürlich, aber...
Ich versuche mich gerade an die allererste Szene zu erinnern. Da ging es halt eben darum, dass wir haben die Borberat-Kampagne gespielt und die waren auf Maraskan. Und ich hatte denen einen NPC mitgegeben, mit einer ich habe noch nebenher so eine recht krasse Familiengeschichte mit denen, also für die Charaktere eigentlich alle geschrieben für meine Spieler, damit es einfach noch so ein bisschen mehr Immersion halt eben hat. Ja. Ja, klar. Und diese NPC hat sich halt mit einer Spielerin quasi angefreundet und die haben dann halt immer so ein bisschen, die hatten sich halt immer so ein bisschen von der Gruppe gelöst, um dann halt eben diese Familienprobleme, die sie da halt mitgeschleppt haben, zu besprechen. Und ein Spieler hatte dann, glaube ich, dann da, das ist zum erst mal so ein bisschen aus den Fugen geraten, der hat halt tatsächlich irgendwie geglaubt, dass, oder hat es irgendwie so in den falschen Hals bekommen, glaube ich, dass er irgendwie gedacht hat, dass die Spielerin, die sich mit dieser NPC rumtreibt, dass die versucht jetzt irgendwie die Gruppe zu sprengen oder so. Kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber auf alle Fälle kam es dann da so ein bisschen zum Streit, wo du halt einfach gemerkt hast, okay, das war jetzt entweder irgendwie zu viel oder es ist einfach von der falschen Schiene her abgelaufen. Da musste man dann tatsächlich auch kurz unterbrechen und das halt einfach klären, weil der Spieler hatte dann aus seiner Sicht eigentlich schon so gespielt, dass er halt Angst um die Gruppe hatte, dass die Gruppe auseinanderfällt und diese Aufgabe halt eben nicht schafft und hat dann relativ wütend reagiert aus der Rolle heraus. Das kam dann in dem Augenblick bei den anderen Spielern aber einfach falsch an. Und da musste man dann tatsächlich einmal sagen, okay, wir machen hier jetzt eine ganz kurze, also jetzt müssen wir unterbrechen und müssen das erst einmal klären, ja, dass er dann da tatsächlich aus der Rolle heraus quasi sich mit der Gruppe angelegt hatte und gestritten hatte. Aber das war jetzt, glaube ich, auch bei so einem Zeitpunkt innerhalb des Prozesses der Gruppe, wo man einfach gemerkt hat, die gehen auch auf eine, einfach auf eine höhere Ebene, was halt Charakterentwicklung, Storytelling angegangen ist. Also die sind da einfach allgemein so einen Schritt weitergegangen. Und ich glaube, er hat einfach so einen schnelleren oder einen größeren Schritt gemacht als die anderen beiden, ja. Die da halt mitgespielt hatten. Ja, und da hatten die dann kurz einen Anschluss verloren. Und da musste man dann tatsächlich gucken, dass man die Gruppe dann halt eben wieder einfängt. Ja. Nee, aber das war die erste Szene, an die ich mich jetzt da so erinnern konnte, ja.
Ja. Ist aber auch sowieso ein schweres Thema, ne? Spieler und Spielerinnen-Konflikte beziehungsweise Helden- und Helden-Konflikte so austragen, dass es nicht überschwappt auf persönliche Ebene, ne? Das genau. Bei einer guten Immersion, das Wort werden wir jetzt so inflationär benutzen, mir verhängt jetzt schon zum Halse raus, dieses blöde Wort, ist es ja eigentlich auch wichtig, dass das möglich ist, ne? Also, dass Konflikte möglich sind, weil das führt ja zu super Storys, aber ich habe das auch wie du schon erlebt, dass das richtig geknallt hat und es hatten alle dabei offensichtlich Spaß. Also ganz klar, bei so Diskussionen, wie brechen wir jetzt da ein, oben, unten, links, rechts, nein, bist du verrückt und so, bis hin zu richtigen grundsatzethischen, philosophischen Diskussionen, die auch einfach natürlich die Spieler und Spielerinnen, die Persönlichkeiten von denen auch wiedergespiegelt haben. Und da wird es natürlich dann schwierig, ne? Also wenn jemand grausam ist oder ungerecht und dann du hast da halt Spieler und Spielerinnen, die privat eben da auch unterschiedlicher Meinung sind, dann geht's rund.
Klar, da wird es wahrscheinlich echt schwierig. Für mich war es halt nachher nur interessant zu sehen, dass die Gruppe dann aus dieser einen Szene, aus dieser einen Begebenheit, wo dann diese Grenzen so ein bisschen verschwommen sind, dass die dann beim nächsten Mal tatsächlich, also die hatten einfach daraus gelernt. Und haben gesagt, okay, der macht jetzt zwar was absolut nicht, der macht jetzt vom Charakter aus nicht das, was wir vorhatten. Oder der läuft uns quasi jetzt in die andere Richtung davon, aber da hat man es dann einfach akzeptiert, weil man dann gesagt hat, okay, das ist jetzt wirklich einfach in Character gewesen, so würde der einfach tatsächlich handeln. Und das Coole war dann halt, die haben dann halt einfach drumrum quasi gespielt, also die haben dann im Spiel dann halt nach einer Lösung gesucht, wie sie ihren Kumpel da dann quasi wieder einfangen können. Dass sie dann halt so einen Lösungsweg suchen, wo sie halt eben sagen, okay, der ist jetzt zwar der Träger von 7 Streich und hat jetzt deshalb auch so einen Ehrenkodex, dem er folgt, also müssen wir diese Situation oder dieses Problem einfach so lösen, dass er damit auch seinen Frieden finden kann, obwohl er diesen strengen Ehrenkodex da jetzt folgt. Ja, und so hatten sie es dann halt, also es war halt cool zu sehen, dass sie dann auch so einen Lernprozess da einfach dahinter hatten dann.
Die anderen, Lars und Magnus?
Also einmal im letzten Podcast hatte ich es ja schon erwähnt, wir hatten da einen, der hat sein Charakterspiel so weit getrieben, dass er sagte, mein Krieger ist tump, mutig und schlicht und ich will jetzt warten, bis die Lawine kommt und der Riesenalm kommt in den Schlot. Wir hatten auch ein Spiel mit dem Charakter in DSA 3 irgendwie implementiert, so halb Mensch, halb Achas, der sehr, sehr viel dann lernen wollte über seine Kultur und das auch allen 12 Göttergeweihten erzählte, bis dann irgendwann die Preuskirche sagte, Moment mal, Junge, was erzählst du denn hier? Das machen wir aber nicht mit. Ich glaube, wir müssen dich mal befragen. Wo die Gruppe dann wirklich mehrere Spielabende, natürlich Berge versetzt hat und auch Berge versucht hat zu versetzen, bei denen es nicht klappte, um ihn da aus der Praios-Inquisition wieder rauszuholen. Aber leider eben auch mit einer Mitspielerin, die nicht sehr lange in der Gruppe war, die einen Schelm spielen wollte. Und da trifft dieses Schelm-Klischee völlig. Die hatte sich eine Wüstenkröte ersonnen, die sie allen anderen als ihre eigene Gottheit präsentiert hat.
Ja.
Okay. Hat sie toll gemacht. Und ich danke ihr bis heute für dieses tolle Spiel. Und gleichzeitig ist sie aber so sehr und auch so penetrant damit und so kompromisslos damit aufgetreten, dass es mit dem, mit allen Obrigkeiten und auch aller Autorität, ich sag mal, im prä-borbradianischen Aventurien sofort angeeckt ist und das im negativsten Falle. Und das war dann der Gruppe auch irgendwann sehr, sehr lästig.
Ich finde, was ich zum Beispiel einen schönen Aspekt finde, auch von dem, was du gesagt hast mit dieser Wüstenkröte und der Schelmen, ist auch, dass es bei der Immersion in die Welt ja auch die Annahme und die Akzeptanz der Spieler und Spielerinnen da sein muss, dass die Welt auch lebendig funktioniert und lebendig reagiert. Gerade bei Schelmenspielern und Spielerinnen, die sehr immersiv ihrem Charakter gegenüber sind. Zum Beispiel, hey, mein Charakter ist ja so. Dann ist das Problem, dass die aber im Gegenzug selten akzeptieren, wenn man als Meister sagt, ja, sorry, aber der Chef der Garde ist auch so und nimmt dich jetzt gefangen. Weil da wird dann oft eine sehr hohe Toleranz erwartet, wo die Immersion meiner Meinung nach verloren geht, wenn um diese Schelme herum so Bubbles gebaut werden. Das bloß, weil das musst du ja als Meister, damit die Story nicht derailt. Weil ich meine, es ist auch mal lustig, aber wenn zum Beispiel konstant die Schelmin oder der Schelm aus dem Gefängnis befreit werden muss oder vor den Schlägern im Hafen gerettet werden muss oder einer muss den Dämon aus den Niederhöhlen wieder zurückschicken, was auch immer, das ist ja irgendwann auch so ein wirkliches, komplettes Sabotieren, wenn du nämlich die Welt so darstellst, dass sie quasi auch immersiv reagiert. Und ich finde, das zerstört auch die Immersion. Wenn ich zum Beispiel einen Spieler habe, der sagt, ja, ich akzeptiere jetzt einfach nicht, dass da 10 Gardisten sind, die greife ich jetzt an oder so. Dann denke ich, ja, Moment, wenn du dich so der Welt gegenüber verhältst, dann sehe ich, dass du sie nicht wahrnimmst, dass sie kohärent ist. Also so wahrnimmst, dass sie für alle Spieler Sinn macht. Versteht ihr, worauf ich hinaus will?
Ja, ich finde auch, dass es gerade keine Immersion ist, wenn Leute so auftreten. Das merkt man schon an dem einfachen Sachen, wenn die sagen, mein Charakter ist aber so und dann anfangen auf der Ebene zu diskutieren und sagen, deswegen muss er jetzt so handeln, dann ist das offensichtlich keine Immersion, denn wenn er gerade wirklich drin ist, dann sagt er ja, ich tue jetzt das und das. Dann begründet er nicht auf der Meta-Ebene, der Charakter muss jetzt aus den und den Gründen das und das tun und das ist richtig und alle müssen das akzeptieren. Er wird dann einfach sagen, ich tue das und das, was eben in seiner Vorstellung, so wie er gerade drin ist, in dem Charakter das ist, was er dann glaubt, tun zu müssen. Und dann wird er auch dementsprechend drauf reagieren, wenn die Welt reagiert und nicht anfangen, auf der Meta-Ebene zu diskutieren, aber wieso reagiert die Welt denn so? Mal von offensichtlichen Dingen abgesehen, wenn da jetzt jemand Monty Python-mäßig ein 16-Tonnen-Gewicht runterfallen lässt, dann wird es vielleicht schon Nachfragen von SpielerInnen-Seite geben. Aber ansonsten, wenn die Wachen darauf reagieren, dass sie irgendwie, dass da jemand was tut, was er nicht tun sollte in der Stadt, wenn die Leute dann sagen, nee, das geht aber nicht, weil die akzeptieren müssen, dass mein Charakter so ist, ist das für mich gerade ein Beleg von nicht gelungener Immersion.
Ja, stimmt, klar. Allein der Satz schon, das hast du gut aufgebröselt, ne? Das ist mir so gar nicht aufgefallen. Mein Charakter wird das machen, ist ja schon einfach viel zu meta, um echt komplett immersiv zu sein, ja. Ist immersiv überhaupt das Adjektiv von Immersion? Ich benutze das nämlich die ganze Zeit. Ja.
Ich denke schon.
Ich hoffe es.
Wobei ich da gerne ein bisschen reinstinken würde. Ja. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob dieser spezielle Fall, genau, ob dieser spezielle Fall jetzt wirklich eine Frage von Immersion ist. Weil das klingt gerade für mich fast mehr danach, als würden die Spielenden mit sehr extrovertierten beziehungsweise mit sehr exklusiven Charakteren einfach die Aufmerksamkeit an sich reißen, beziehungsweise das Spiel an sich reißen. Das kann natürlich auch über die Immersion geschehen, ja. Also gerade ich würde das Nameless Bauern NPC Nummer 123, der da an der Linde am Dorfeingang steht, befragt wird, was er denn jetzt hier und davon hält, ob er denn jetzt Großmutters speziellen Apfelpudding probieren möchte. Ja, so, da kann, aber ich glaube nicht, ich würde das nicht auf einen Schelm münzen an der Stelle. Es kommt wirklich immer ganz genau drauf an, wie man den spielt. Kann auch mit einem Krieger oder mit einem viel zu schlicht denkenden, gutmütigen und trotzdem voll beliebten Torwaler alles so, sag ich mal, die Haupthandlung an sich reißen.
Absolut, ja, absolut. Also, ich wollte jetzt auch gar nicht Shame-Bashing betreiben, aber das war jetzt nur das Beispiel, aber ja, du hast recht, kann man auch, ja.
Klar. Also das ist so mein Gedanke, ob das jetzt eine Frage, vielleicht auch mal zurück an die Runde gegeben, ob das wirklich alleine Frage der Immersion ist oder ob man durch Reduktion von Spieltiefe, von Wahrnehmungstiefe, von vom Eintauchen, ich sage jetzt mal bewusst, ein bisschen rauskäschern, ja, ob man das dadurch unterbinden kann überhaupt. Was sagt ihr?
Wie gesagt, ich halte das überhaupt für kein Thema der Immersion, höchstens von fehlgeschlagener Immersion, wenn jemand das so begründet.
Also ich glaube, mir würde da jetzt eigentlich auch keine andere Antwort einfallen. Also für mich kommt da das Problem, also wenn ich jetzt tatsächlich so einen Spieler hätte, hatte ich ja auch schon mal in DSA, da ja auch einen Schelm, der dann tatsächlich über diese Art von Tricks dann versucht hat, dann einfach die Situationen und das Rollenspielen und das, was halt da passiert, einfach zu sprengen. Also dem ging es ja gar nicht so sehr um Immersion, sondern dem ging es eigentlich genau um das Gegenteil. Also der hat halt einen Charakter gesucht, mit dem er halt relativ viel Schaden anrichten konnte und zwar jetzt nicht wirklich in der Spielwelt, ja, sondern eigentlich im Spiel. Spielfluss unter den Spielern untereinander und auch dem Spielleiter dann halt immer wieder so einen Stich durch die Rechnung machen konnte. Also ich glaube, da kam einfach der Wind aus einer anderen Richtung. Ja, da ging es ja gar nicht so sehr um dieses, ist es jetzt immersiv oder ist es nicht immersiv, sondern ich glaube, der Schelm in DSA, der hat halt nicht zu Unrecht diesen Ruf, dass der halt tatsächlich so einfach so was Disruptives haben kann. Sorry fürs Schelm-Bashing, ja, aber kannst du natürlich auch mit einer anderen Rolle dann halt auch irgendwie machen. Aber klar, der Schelm war einfach auch so von den Zaubersprüchen, die er halt eben hatte, so irgendwie schon so drauf angelegt, ja. Manche Situationen halt einfach dann so unwürdig zu sprengen, ja, mit den Zaubersprüchen, ja, dass es halt einfach auch dann uns aus der Immersion halt im Prinzip rausgerissen hatte, ja, oder auch aus der Geschichte, was gerade passiert ist, ja. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen ein Sonderfall.
Ja. Das ist ein Sonderfall. Ob es ein Thema der Immersion ist, ich glaube, Immersion ist ja, hängt ja von so vielen verschiedenen Dingen im Rollenspiel ab, auch vielleicht vom Setting und Regelwerk oder so, da könnten wir ja auch noch drauf eingehen gleich, dass man schon sagen kann, das hast du ja gerade gesagt, Daniel, wenn es alle anderen Spieler aus der Immersion reißt, ist es ja schon ein Thema. Ob man mit einer Reduktion der Immersion sowas verhindern kann, ja, ist schwierig. Ne? Ist eine sehr gute Frage. Also wenn zum Beispiel ein Streuner zum Beispiel dann bewusst sagt, hey, ich klaue jetzt dem Grafen, der vor mir sitzt, nicht seine goldene Brosche, weil ich will das Spiel nicht zerschießen. Handelt er ja nicht immersiv, quasi, wenn wir das so, wie wir das definiert haben, also nicht in seiner Rolle. Sorgt aber natürlich für einen Fortgang der Geschichte, einen Fortgang der Story, vielleicht für eine höhere Glaubwürdigkeit der Obrigkeit und so weiter und so weiter. Also man kann es von beiden Seiten aufbröseln. Und da sind wir wieder bei dem ganz feinen Grad. Ne? Was ist zu viel, was ist zu wenig? Also manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ein Balanceakt, dass man nicht übertreibt, aber auch nicht untertreibt. Ich glaube, das ist die hohe Kunst, wo Gruppen dann auch manchmal super funktionieren und manchmal gar nicht. Das Eintauchen, aber auch nicht komplett, also nicht übertrieben irgendwie, weil hier habe ich zum Beispiel das Stichwort stehen, Immersion, Eintauchen, die Spielwelt quasi wahrnehmen. Ja? Aber zum Beispiel würde ich jetzt mal behaupten, dass Immersion überhaupt nicht heißt, dass die Spielwelt realistisch reagiert. Würdet ihr das, was sagt ihr dazu?
Definitiv. In der Feenwelt. Da fände ich es ziemlich doof, wenn alles realistisch wäre.
Absolut, aber das ist natürlich dann auch wieder eine Frage. Ne? Ja, Moment, ich will in eine Welt eintauchen. Ich will, dass es Immersion entsteht. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hey, wir machen Immersion, es soll alles möglichst irgendwie echt werden, aber keiner spielt aus, wie die Helden immer auf Toilette gehen oder sich immer rasieren oder so, obwohl das höhere Immersion wäre, trotzdem wäre es halt für das Spielgeschehen meiner Meinung nach nicht so gut.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das würde ich glaube ich gar nicht sagen. Ich glaube, das ist ja dann eher was mit dem Realitätsgrad zu tun hat. Aber das ist also für mich jetzt nicht unbedingt Immersion. Also für mich ist, glaube ich, also für mich ist jetzt mal ganz grob gesagt Immersion einfach, wenn du da tatsächlich, wenn wir es jetzt rudimentär lassen, einfach, dass du halt in diese Geschichte reinkommst, reintauchst, in dem Charakter drin bist und dich dann halt dann auch mitreißen lässt und dass du dann halt dieses Kopfkino hast. Und ich glaube, da geht es nachher auch nicht um jedes realistische Detail wie, oh Gott, es ist jetzt irgendwie Mittag, mein Charakter muss jetzt essen, eine Stunde später gehe ich auf Toilette, keine Ahnung. Ja, das ist dann vielleicht einfach zu viel zu viel Realismus, der halt da einfach zu vernachlässigen ist, denke ich einfach.
Zugunsten der Immersion dann, wie zum Beispiel, wenn viele bei DSA die Gewichtstrage-Limit-Regeln einfach nicht benutzen, weil es einfach, also zum Beispiel wir auch nicht in unserer Gruppe, weil das einfach so viel Rechnerei bedeutet und irgendwie immer im Weg steht dem natürlichen Spielfluss.
Ja, Immersion und Simulation ist nicht das Gleiche.
Stimmt, ja, gute Idee. Ja,
das widerspricht sich nicht unbedingt. Man kann das ganz gut in manchen Punkten zusammen gebrauchen. Aber erstmal ist Immersion und Simulation nicht das Gleiche. Es gibt für beide Gründe, da ein bisschen was zu machen. Und da muss man gucken, was einem am meisten Spaß bringt. Wenn ich zum Beispiel mit meinem 5,5-jährigen Neffen über Drachen rede und er sagt, da ist jetzt gerade ein Drache und beschreibt das, wie groß der ist und dann, dass sein Kopf genauso groß ist wie das Haus seiner Eltern, in dem wir gerade sind, und er das verschluckt, dann hat das mit Simulation alles überhaupt nichts zu tun und mit Realismus auch gar nicht, aber er ist dann sowas von richtig tief da drin. Ich kann nur empfehlen, redet in irgendeiner Form über Fantasy, Märchen, sonst irgendwas mit Kindern, die irgendwie so zwischen 4 und 10 Jahre alt sind. Da lernt ihr was über Immersion.
Ja, auf jeden Fall, ja. Es ist dann quasi sogar eher, wenn man es radikaler zuschneidet, sogar eher das Ablehnen des Realismus ist, was zur Immersion fast schon führt. Ne? Also in dieser Altersspanne, wo man ganz extrem irgendwie genau die Regeln eben nicht mehr befolgt, um eben ganz tief in die Geschichte einzutauchen. Ne?
Also ich glaube, du kommst halt einfach über so eine intuitiv-emotionale Ebene viel, viel besser in Immersion rein, als über Regeln, die dich dann da versuchen reinzuleiten. Ich meine, klar, manchmal brauchst du halt die Regeln, aber ich glaube, Immersion ist halt einfach etwas, was halt mit Intuition und mit Emotionen und halt eben noch mit diesem Kopfkino halt zu tun hat.
Wenn wir jetzt über Immersion so theoretisch gesprochen haben, ihr als altgediene Spielleiter oder Meister, wie ich euch nennen würde, wo ich aus Ärger hatte, was würdet ihr denn sagen, was hilft bei Immersion, beim Erreichen von Immersion? Was sind so die Dinge, wo ihr sagt, das ist absolut integraler Bestandteil für Immersion für euch in euren Spielerunden?
Oh mein Gott, das ist eine Riesenliste.
Mhm. Ja, vielleicht werden jeder von euch so 2-3 Sachen irgendwie, die ihm jetzt so als erstes einfallen, die quasi unabdingbar sind, wo ihr sagt, ohne geht es gar nicht.
Challenge accepted. und zwar, ich würde die Sinne ansprechen, die Spielenden mitbringen, damit sie darüber in die Spielwelt ihrer Charaktere eintauchen. Das bedeutet zum Ersten, wir sprechen miteinander. Das bedient die Ohren. Das heißt, wenn ich eine ältere Kräuterfrau, die im Wald lebt, beim Dorf, von dem sie aufgebrochen sind, spiele, dann versuche ich, meine Stimme anzupassen, so wie ich mir das vorstelle. Dann spreche ich eben mal ein bisschen geseierter, vielleicht spreche ich dann ein bisschen kränkeliger oder ein wenig angestrengter und versuche dann die jungen Menschen da von meiner Sache zu überzeugen. Oder aber ich arbeite ganz klar auch mit optischen Dingen. Ich nehme gerne am Spieltisch viele Aspekte auch aus dem LARP mit rein. Ich versuche so viele sinnvolle Handouts wie möglich zu verwenden. Also wenn ich überlege, was ich an der Spielrunde, bevor sie vom Spieltisch nach Discord gewandert ist, in unserer G7-Kampagne an aventurischen Botenartikeln gefärbt habe, natürlich nur für den rein privaten Zweck. Also das sind, glaube ich, 2 Daumen dick an Papierstapeln, die ich hier habe. Da kann ich auch gerne den Tipp geben, Stockflecken macht man mit Kaffee. Wenn ihr es wirklich schön auf alt färben wollt, nehmt schwarzen Tee. Eine Fettwanne aus dem Ofen und dann Wasser drauf. Und je heißer und je frischer der Tee ist, desto dunkler färbt es sich.
Je nach Brief könnt ihr noch eine andere Teesorte nehmen. Also wenn es zum Beispiel von einem Elfen ist, dann macht ihr noch ein bisschen Lavendeltee mit rein oder so.
Ja, dann duftet es zum Beispiel.
Duftet es, dann sagt man, nein, ein Elfenbrief.
Genau, und das führt mich aber auch weiter. Das führt mich weiter. Zum Beispiel ist es unheimlich cool, wenn es dann um natürliche Dinge geht. Ich habe mal dann einen Brief gesiegelt und als es dann wirklich um etwas Naturverbundeneres ging, dann habe ich halt einfach nur von einer normalen Bienenwachskerze den Wachs genommen. Und alleine das hat olfaktorisch schon mal angeregt. Genauso wie was Karten angeht, wenn die sich wirklich über die Karte beugen können, um zu schauen, wo laufen wir denn eigentlich lang, und man erreicht das, dass die mit einem Federkiel, wo eine Kohlemine drin ist, also dran gepappt, dann wirklich über die Karte fahren. Oh, da geht einem ja das Herz auf, schon nur vom Dabeisein, und das ist toll. Das ist so ein Aspekt. Dann hätte ich noch einen anderen olfaktorischen Aspekt, als wir in der Borbrat-Kampagne 2. Abenteuer unsterbliche Gier nach Weiden geladen wurden, habe ich tatsächlich in einem Weidener Gasthaus weidensche Küche aufgetischt, so wie sie mir passte. Da gab es dann tatsächlich am Vorabend aufgequollene Grütze, Stück Käse, eine Rotzwiebel und ein Stück Brot aus Bierteig. So, und als sie dann schon so dachten, Herr Wirt, haben Sie denn nicht noch irgendwas Deftigeres? Dachte ich schon so, okay, meine Gastfreundschaft reicht wohl nicht ganz. Nein, ich hatte noch was in petto. So, und dann gab es auch richtig deftigen Braten noch drauf. Und das haben wir dann wirklich gemeinsam am Spieltisch genossen und wir haben uns dabei richtig, richtig reingefühlt. Also von Holztellern und. Also da lasse ich es auf nichts kommen, da gebe ich mir am Tisch richtig gern Mühe und ich merke jetzt auch in meiner jetzigen Discord-Runde, das fehlt mir. So. Aber das ist eben eine Sache, finde ich, da kann man, je mehr Sinne man anspricht und wenn man eine, ich sag mal, eine sinnhafte Handreichung anbieten kann, dann ist das Zucker.
Kann ich so nur unterschreiben. Was ist mit euch, Daniel und Lars? Was gibt ihr noch für Tipps und Tricks?
Tipps, Tricks. Also das eine, also das natürlich steht und fällt das alles mit der Sprache. Da bin ich immer unzufrieden mit mir. Das liegt daran, dass man die großen Meister kennt und liest und dann sieht man selbst seine bescheidenen Möglichkeiten. Ja, wenn ich ein gedeckten Tisch beschreibe, dann liegt da vielleicht irgendwie ein bisschen Brot rum und ein bisschen Butter und ein bisschen Käse. Aber wenn ich mir einen Meister angucke, also einen Meister der Sprache angucke, dann klingt das irgendwie so wie in einem dünn silbernen flachen Brotkorb, der die Gestalt eines großen, gezackten, leicht gerollten Blattes hat, liegen Rundstücke und Schnitten von Milchgebäck. Unter einer Kristallglocke türmen sich kleine, geriefelte Butterkugeln. Unter einer anderen sind verschiedene Arten von Käse. Gelber, grün marmorierter und weißer sichtbar. Ja, sowas kriegt man dann nicht immer ohne weiteres aus dem Ärmel geschüttelt. Das war jetzt übrigens gerade aus den Buddenbrocks.
Ich hab schon gedacht,
ich
hoffe, du hast das jetzt vorgelesen und nicht einfach improvisiert, da wäre ich nicht jetzt.
Nein, ich erinnerte mich in der Vorbereitung hier des Podcasts daran, dass Thomas Mann so ein für mich als Meister deprimierender Sprachvirtuose ist. Virtuose ist, wenn er so ganz einfache Sachen beschreibt, und da habe ich einfach mal eine Schnelle rausgeguckt. Aber was können wir machen? Das eine klang vorhin schon an. Ich finde es wichtig, dass die Leute sich wirklich reinfühlen, in ihren Charakter sagen und dann in der Ich-Form sprechen. Ich mache das. Ich tue jenes. Nicht irgendwie Alvine macht das oder jenes. Das hattet ihr bei den Schwafelhelden, als ihr nach Silvanas Befreiung diese extra Schwafel-Talk-Runde hattet, war das auch Thema. Ich glaube, Greifax war das, der da meinte, oh, Charaktere neu, und ich habe das bemerkt. Wir sprechen häufig noch so, der Charakter macht das und das, aber das gibt sich bestimmt noch.
Ja, oder dieses ich würde, das ist auch
ein und genau, Konjunktiv. Das ist die Steigerung, ich würde. Also das ist wirklich, wenn man dann so rein sprachlich, ich mache das und das, das bringt viel. Und dann tatsächlich, was gerade schon angesprochen wurde, sowas wie Gerüche, Geräusche, kann man ja auch sprachlich ansprechen. Also wenn ich eine Geschichte erzähle von einem alten Mann, also oder ein alter Mann erzählt eine Geschichte, da jetzt in NSC, dann hat er vielleicht seine Pfeife in der Hand und zieht an der Pfeife. Und dann mache ich so zwischendurch dieses, und wisst ihr, als Alrik Leskinnen vor drei Götterläufen im Winter hier durchkam, begab es sich. Ja. Oder ein Charakter, der mal schwer verletzt war, in Travia-Tempel gebracht wurde und da im Travia-Tempel zu sich kam, wo er versorgt wurde. Das Erste, was ich dann beschrieben habe, was er wahrnahm, war der Geruch von frisch gebackenem Brot. Solche Sachen sprechen die Leute irgendwie an. Mhm. Also mich auch. Also mich spricht das auch sehr an, und deswegen versuche ich das auch einzubauen. Klappt meistens ganz gut. Und andersrum, etwas, was man vielleicht nicht tun sollte, moderne sprachliche Begriffe weglassen. Also das eine ist, dass man aktiv das andere benutzt, auch in der Anrede, ne, bei Aventurien da mit dem, dass man Leute mit ihr anspricht oder ärzt, wenn es irgendwie so, ne, er tue das und das, wenn man selbst höher gestellt ist. Aber auch die moderneren Sachen weglässt. Also das Beispiel, das mir am meisten auffällt, ist okay. Man sagt so schrecklich häufig okay. Und das passt irgendwie gar nicht da rein. In einer Runde, wo das exzessiv wurde und aus irgendwelchen Gründen die Leute sich gegenseitig ansteckten und dann auch als Charakter immer wieder okay sagten, da haben wir eine kleine Kasse nachher auf den Tisch gestellt. Und jedes Mal, wenn jemand als Charakter okay gesagt hat, musste er 50 Cent reinschmeißen. Das war relativ schnell zum einen, dass den Leuten das okay abgewöhnt wurde, und zum anderen konnten wir damit neue Sachen zum Schnabulieren kaufen.
Da muss ich aber einhaken, dass ich da auch schon bemerkt habe, dass so der Immersionsgrad auch in Spiele-Sessions auch mal ab und mal zunimmt. Also zum Beispiel, wenn es ganz spannend wird oder ganz, ganz intensiv, dann wird die Immersion manchmal automatisch höher, weil man dann viel wenn man dann auf einmal vor dem König steht oder vor den irgendwem, und dann habe ich auch nur gemerkt, dass auf einmal alle total unglaublich in Character sind, weil es so gespannt ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann, wenn es danach irgendwie das Spannungsmoment vorbei ist, dass erstmal alle sagen, ho, heilige, holy fuck, das war krass, sowas sagen zum Beispiel. Ne? Und das finde ich, ist dann auch manchmal was, wo ich denke, okay, es wird schon seine Gründe haben, dass die Spielerunde da kurz die Immersion mal kurz die Luft rauslässt, um eben diesen Stress auch loszuwerden, ne? Und sagen, okay, ich bin jetzt wieder mal ein bisschen weiter weg von der Rolle und steigt dann wieder ein.
Ja klar, das sagen sie dann auch meistens als Spieler, das wird dann meistens irgendwie einigermaßen klar. Aber wenn der Charakter das sagt, ne, wenn der Charakter da irgendwie Dinge sagt und dann benutzt er sowas Neumodisches, wenn das zu viel wird, kann man gucken, wie man versucht, sich das gegenseitig abzugewöhnen. Ne? Und das war halt, in der einen Runde hatte ich das, da war das wirklich ganz extrem. Das passierte mir dann nachher auch andauernd, als dass dann NSC irgendwie sowas wie okay sagte. Warum auch immer sich das eingeschlichen hatte. Und dann haben wir alle, also der Meister war da nicht ausgenommen, wenn dem das rausgerutscht ist, muss er das auch zahlen, haben wir das gemacht. Aber das ist nur ein Beispiel, wo man schauen kann, sich da sprachlich anzupassen.
Absolut. Da stelle ich noch was ein. Und zwar absoluter Immersionskiller. Es sind, glaube ich, die Witze, die man unbedingt bringen muss, oder die Filmzitate, die man unbedingt bringen muss.
Schlechte Karl,
überhaupt nicht aushält.
Ja.
Und die Spiele und der ganze Spieleabend und das ganze Treffen ist nicht mehr wert gewesen ist, wenn man jetzt nicht dem feindlichen NSC-Seefahrer hinterherruft, ihr seid der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe.
Ja? Aber ihr habt von mir gehört.
Genau. Er wäre der in die Fluten fällt. Genau. So. Ich sag jetzt mal, ne? Also das klingt bei mir gerade sofort an. Ich meine, es ist natürlich auch ein Ausdruck von Kreativität dabei. Na, ich glaube, das ist auch immer so ein, gerade bei so einem Spiel ist das auch immer so ein schmaler Grat, beziehungsweise so ein heißer Draht oder Tanz auf der Klinge bei dieser gemeinsamen bewirkten Entstehung eben von diesem großen Ganzen in der Spielwelt, dass die Leute da natürlich all ihre grauen Zellen dazu werfen. Ne?
Ja, also es ist auch eine Frage der, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Daniel, aber auch der Gruppen-DNA, weil die Gruppe, die ich meister, was ja die Schwafelhelden ist, zum Beispiel überhaupt nicht, da ist es nicht möglich, da, also schöne Grüße an alle Schwafelhelden da draußen, ihr wisst, ich meine das nicht böse, aber es ist gar nicht möglich, da die Karlauer Dichte runterzuschrauben. Ich beschreibe den Spielstil von uns immer als Monty Tolkien, also eine Mischung aus Monty Python und Tolkien, und es ist nicht anders machbar. Also wir haben auch schon mal versucht, Horrorspiele zu spielen, als wir treffen uns ja einmal im Jahr auf einer kleinen Minicon, nur für uns. Und auch da ist es rübergerutscht in so eine Pulp-Richtung. Ne? Also wenn man jetzt Call of Cthulhu spielt, so als Pulp-Spiel oder so als 50er-Jahre-Persiflage. Aber so echten Horror darstellen, glaube ich, könnten wir gar nicht. Da möchte ich nur noch mal einhaken, dass es halt auch eine Frage, da möchte ich Magnus zitieren, der Session Zero ist. Ne? Also ist das okay? Soll jeder einfach immer einen blöden Witz raushauen und nach jedem Lichtausspot ansagen oder nicht? Oder wollen wir das nicht? Wollen wir diese Immersion wirklich so aufrechterhalten, dass man keine blöden Witze macht oder kleinen Karlauer macht. Das kann man ja auch vereinbaren. Ne?
Und dann ist aber jetzt für mich die interessante Frage, wie handhabt ihr denn das, wenn ihr merkt, euch haut da jetzt die Gruppe sozusagen ab? Also da kommt jetzt halt irgendwie ein Witz und dann noch ein Witz und es wird halt immer mehr out of character. Was macht ihr dann da? Also habt ihr da irgendwie Methoden, die irgendwie einzufangen, oder lasst ihr es dann laufen und sagt, okay, der Spielabend ist jetzt sowieso schon den Bach runtergegangen, oder wie also habt ihr da so Kniffe oder Methoden oder so, sagt ihr denen was und wie macht ihr das denn? Wenn ihr merkt, das geht jetzt so wirklich so, die hauen euch jetzt ab.
Bei mir passiert das eher, wenn die Spannung nicht, wenn nicht genug Spannung da ist. Weil je mehr Spannung da ist, desto ernster werden die Spieler auch. Mhm. Und ich versuche dafür zu sorgen, dass wenn die Spannungsmomente einfach zu rar gesät sind und die Spieler einfach quasi sich den Kick und das Feedback der Spielwelt und der anderen Spieler eben durch Witze holen, dann setze ich einen Spannungsmoment. Also gerade bei so schönen Dungeon-Abenteuern wie das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler, lasse ich dann einfach eine Patrouille kommen oder ein Geräusch hören oder so. Und da hören die Karlauer auch auf. So klappt das bei mir auch.
Okay, also, eine Ingame-Lösung also, okay.
Uh-huh. Also ich habe noch nie Spieler darauf ansprechen müssen bisher. Das fände ich auch schwierig, da sich hinzusetzen und zu sagen, hey, spiel mal bitte, sag mal weniger Karlauer und so. Würde ich auch machen, habe ich aber noch nie machen müssen. Wie ist es bei euch, Lars und Magnus?
Ja, manchmal muss der Kram einfach raus. Das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn da mal 5 Minuten eine alberne Stimmung angesagt ist. Das geht ja. Und dann muss man, genauso wie du beschrieben hast, meistens ergibt sich das dann von alleine, dass es irgendwie reinkommt. Oder man erzählt irgendwas, einfach nur dann noch irgendwas Belangloses und lässt dabei, altbekannter Trick, ne, lässt dabei irgendwie einen Würfel rollen, dann werden die Leute irgendwie aufmerksam. Das ist erstaunlich, wie aufmerksam die Leute werden, wenn der Meister einfach mal so einen Würfel rollt. Ja, dann.
Auf jeden Fall kann ich mich nur anschließen. Ich denke, also ein Spruch außer oder ein guter Sinn außer Spruch außer Erwachsenenbildung ist auch, Störungen haben Vorrang. Gerade dann, ich hatte es eben schon gesagt, ich will mich jetzt nicht zu sehr wiederholen, wenn Leute so kreativen Hochleistungssport betreiben, dann heißt das nicht, dass da immer genau an dem Produkt, auf das man sich am Anfang geeinigt hat, gearbeitet wird. Da dreht der Kopf auch manchmal ein bisschen in andere Richtung. Und dann habe ich auch mal überlegt, ach komm, wir lassen es jetzt einfach raus. Und wenn wir uns dann 5 Minuten lachend in den Armen liegen am Tisch, dann haben wir 5 Minuten eine unheimlich tolle Zeit. Und die ist auch gegebenenfalls absolut unvergessen. Also man kann ja auch, oh Gott, was war das? Vor meiner jetzt so schon ewig andauernden Runde hatte ich noch eine vor dem Umzug. Da haben wir eine Karlauer Liste angefangen. So. oder von komischen Versprechern. Oder es gibt auch solche Running Gags, die dann immer noch geblieben sind, so, wo man sich als Spielleiter vielleicht einfach total versprochen hat, so wie erst als er die Mütze abnimmt, erkennst du den Schnurrbart. Ja? Das war bei uns ein Brüller. Das war bei uns ein absoluter Brüller.
Also auch ein irrer Satz, ey. Sehr
geil. Die Leichen konnten nur noch totgeborgen werden. Irgendwie so. Also das waren solche Sachen, auf die kommt man ja sonst auch nicht. Die geschehen ja nur dort. Dementsprechend einerseits laufen lassen. Ein anderes Konzept, was mir noch einfällt, ist jetzt gerade beim Spielen über den Discord, wo es ja auch eher problematisch ist, wenn alle Leute anfangen, durcheinander zu reden. Wir haben einen Text-Channel namens das Meme-Zelt eingeführt. Das kann natürlich auch ausufern, aber man kann das auch leicht ignorieren.
Okay. Ja, okay. Das Meme. Das war auch schon die nächste Frage. Aber, was geht gar nicht bei Immersion? Ich möchte noch einmal kurz zurückgreifen auf, was bei Immersion hilft. Da möchte ich nur einen Tipp loswerden und ihr habt es ja schon gesagt, es gibt unglaublich viele. Daniel, du hast auch noch keinen genannt, du bist auch gleich noch dran. Also guck schon mal an deinen Folianten, hol schon mal raus.
Genau, ich kann mal.
Ja. Ich finde, unnötige Details helfen mir unglaublich stark bei der Immersion, weil das mag ich an Büchern und Filmen sehr, wenn die Charaktere in diesen Geschichten Dinge tun, die sie mit Leben füllen, aber nicht alle Geschichten-Story-relevant sind. Ja? Also irgendwas an sich haben, von irgendetwas erzählen, irgendwelche Ticks haben, irgendwelche Dinge essen, irgendwelche Dinge tun, die nicht alle komplett auf die Geschichte ausgerichtet sind. Das ist zum Beispiel, was man bei so Daily Soaps sieht. Diese Charaktere sind so schlecht geschrieben, weil die keine unnötigen Sachen oder keine unwichtigen Dinge erzählen. Und ich finde es unglaublich schön, wenn man Charaktere trifft, die kleine Ticks haben, ja? Also die zum Beispiel was dabei haben, was sie rausholen und anschauen und darüber was erzählen oder die mit einem ein Kartenspiel spielen wollen oder die sich das Knie an dem Tisch stoßen, weil die zu groß sind und das spielt man dann aus. Und wenn die Spieler und Spielerinnen das selber machen, das ist für mich immer eine ganz tolle Immersion, das lasse ich auch gerne laufen, also wenn sie dann selber über sich Dinge erzählen oder Grimm in meiner Schwafelheldenrunde hat den Tick entwickelt, dass er immer aufräumt. Ich weiß nicht, wo der herkam. Und es ist unglaublich schön, weil die Welt wird dadurch natürlich so, wie sie in echt ist, nämlich nicht immer komplett sinnvoll und nicht immer komplett lesbar, sondern eben lebendig und vibrant und vielfältig. Und das sorgt bei mir auch immer für viel, viel Immersion. Also einfach, wenn man so kleine unnötige Details einbaut in die Spielwelt. Das ist so mein Tipp an die Spielleiter und Meister da draußen. Also es gibt ja so wunderschöne Listen von Ticks, die NPCs haben können, sowohl sprachlich als auch in der Haltung, als auch im Anziehen, als auch Gegenstände. Und dann versorgt man jedem von euch mit 2, 3 von diesen, jedem NPC mit mindestens einem von diesen Tick. Zum Beispiel auch, dass er einfach die Knöchel knackt oder so. Das macht schon sehr viel aus.
Okay, also mein Tipp wäre jetzt halt, oder beziehungsweise ich habe halt bei uns festgestellt, dass wir halt relativ viel im Vorfeld machen, bevor wir halt anfangen zu spielen. Also bei uns ist halt einmal der Ort relativ wichtig, wo wir spielen. Das ist also schon ein Ort, wo wir dann einfach so das Gefühl haben, okay, das ist jetzt halt irgendwie so schön heimelig. Da kann man sich auch, da haben wir auch einen schönen Tisch. Da kann man die Würfel auspacken, Karten auspacken. Und ich habe auch festgestellt, bei uns hilft es halt sehr viel, wenn wir halt entweder abends anfangen zu spielen, also wenn es draußen schon dunkel wird, oder wenn wir tatsächlich tagsüber in einen abgedunkelten Raum spielen, halt einfach, um die Realität sozusagen auszublenden. Ja, dass da halt keine Ablenkung da ist. Wir minimieren halt auch die Ablenkungen, soweit wie es geht auch. Also bei mir haben auch die Spieler dann irgendwann mal relativ am Anfang dann auch freiwillig die Handys komplett ausgeschaltet weggelegt. Ja, wollten sie gar nicht, weil sie dann selber auch gesagt haben, hey, das reißt uns ja immer raus, wenn da irgendwie, keine Ahnung, WhatsApp oder Snapchat klingelt oder so. Und also wir haben einfach dann geguckt, dass halt, bevor wir in das Spiel halt eben einsteigen, der Begriff jetzt, ja, bevor wir da halt eben einsteigen, dass es halt da von Grund auf schon so stimmig ist einfach, ja, also dass wir da halt unsere Ruhe haben, dass wir uns da wohlfühlen und dass du dann halt nachher auch tatsächlich dann dich dann einfach in das Spiel nachher auch reinfallen lassen kannst, ja, also einfach Minimierung der Realität sozusagen, ja, keine ablenkenden Faktoren und dann da reinzugehen, also einfach nur von Anfang an schon die richtige Stimmung halt eben zu schaffen.
Die äußeren Bedingungen
halt auch. Genau, ne?
Ja. Ja. Ich erinnere mich, als ich die Einsiedlerin in DSA 4 Abenteuer geleitet habe, und da ist am Ende ja auch ein Dungeon, ein alte Zwergenbinge, wunderschöner Dungeon übrigens. Und da habe ich auch, als wir die Session gestartet haben, wirklich gehofft, dass die Spieler und Spielerinnen so lange brauchen, dahin zu kommen, bis es draußen dunkel ist. Und so war es auch. Cool. Weil ich dachte, sonst ist es, also ja, ich habe dann den Soundtrack angemacht und Licht angemacht im Zimmer, also so ein Effektlicht, so ein rotes Licht. Und das wäre nicht gegangen, wenn die Spielesitzung um 2 Uhr nachmittags einfach beim Hallo, ja komm, wir gehen jetzt in den Dungeon angefangen hätte. Also dann hätte ich das wahrscheinlich auch forciert und hätte gesagt, Moment, bitte einmal eine halbe Stunde warten, bevor es dunkel ist, weil wieso nicht, ne? Absolut richtig, ja. Schöner Punkt. Also das, wo man spielt, wo trifft man sich, ne? Ich meine, das klingt so pragmatisch, aber klar, wo spielt man, was hat man für einen Tisch, was hat man dabei, hat man Zeit, ist man ungestört und so weiter, ja.
Ich wollte gerade sagen, Kerzenlicht, Ruhe von außen, das ist so basal gewesen, da habe ich eben gar nicht dran gedacht. Klar, Handys aus, absolutes No-Go, während ein anderer Charakter gerade mit einem NSC im Dialog ist. Och, gehe ich mal kurz zu eBay oder so, ne? Also, nee, natürlich, das wäre ein absolutes No-Go, aber klar, das ist so grundlegend. Da merke ich gerade erstmal, Dankeschön an dieser Stelle an meine Runde. Ihr seid super. Ja. Denkt bei uns an sowas schon gar nicht mehr. Das ist toll. So, und genau das. Also, das ist ja echt klasse. Und jetzt habe ich absolut den Faden verloren und mich voll verhaspelt.
Hat denn jemand noch, ihr habt ja eben schon zum Teil ein paar Sachen gesagt, wo ihr sagt, das geht gar nicht bei der Immersion. Hat noch jemand einen Immersionskiller parat? Irgendwas, was euch mal passiert ist, wo ihr gesagt habt, dass, also Handys, ja, ist, wo ihr sagt, das ist der Immersion überhaupt nicht zuträglich, geht gar nicht?
Ich glaube einfach äußere Faktoren. Also, wenn du jetzt zum Beispiel spielst und dann platzt irgendwie jemand rein, der hat nicht zur Gruppe gehört und da hat einfach stört, das ist, glaube ich, echt schwierig, weil dann merkst du auch wirklich, du wirst wirklich so richtig rausgerissen aus dieser Welt einfach und aus deinem Kopfkino, das finde ich halt beispielsweise schwierig. Ansonsten halt auch so, aber das hat ja vorhin auch schon gesagt, so Floskeln, die da halt teilweise nicht reingehören. Ich fand das vorher auch echt so einen richtig schönen Punkt mit dieser Rollensprache, also dass ich meine Spieler dann, wenn sie mit NPCs spätestens reden, dass ich sie dann auch tatsächlich in dieser Rollensprache dann sprechen lasse, müssen sie auch, aber sonst so richtig krasse Killer? Weiß nicht, ich muss jetzt gerade überlegen. Aber habt ihr da was?
Ja, alles das, was im Real Life vorhanden ist und wichtiger ist als eine Spielerunde. Tragischer, gleichzeitig schönerweise. Ne? Wenn ich hier jetzt über Discord mit meiner Runde spiele und ich weiß ganz genau, die Oma bringt meinen Großen bald vom Oma-Besuch nach Hause und dann geht er erstmal ins Bett und wir müssen erstmal eine Pause machen. Ja. Ne? Dann muss ich natürlich ganz klar als von Spielleitung her gucken, wie baue ich für die bestimmte Uhrzeit einen passenden Cliffhanger ein. Ne? Mhm. So, aber das ist natürlich eine Sache, die auf jeden Fall jeden raushaut.
Je mehr Gepäck man hat, desto schwieriger ist das Eintauchen. Ne? Ich meine, es ist ein bisschen blöd bildlich gesprochen, aber wir alle kennen ja diese schönen romantisierten Vergangenheiten von immer nach der Schule ab in den Partykeller und den ganzen Tag DSA spielen. Ja, man hatte halt da teilweise noch weniger im Kopf, ne? Also jetzt nicht von Intelligenz her, sondern so an, ich sag mal, Gravitas an Sorgen. Ne? Ich persönlich finde, dass die Immersion bei bestimmten Genres, es ist jetzt meine persönliche Erfahrung, wirklich schwieriger ist. Also ich würde mir wirklich mal wünschen, ein wirklich unheimliches und gruseliges Horror-System zu leiten, finde es aber da viel schwieriger, die Atmosphäre nicht brechen zu lassen. Habt ihr das auch so erlebt? Also ich finde, bei einem D&D-Abenteuer kann man sagen, ach, der Ork, da kann man immer wieder mal einen Lacher haben. Man fängt die Leute schnell wieder ein. Weil dieses Comic Relief ist da halt wirklich im Genre ein bisschen verankert, finde ich. Bei so Fantasy-Pulp-Action. Aber bei Cthulhu zum Beispiel oder anderen Dingen finde ich schon, dass es wirklich schwer ist, die Immersion aufrechtzuerhalten. Wie habt ihr das erlebt?
Also gerade bei so Horror-Elementen in DSA-Abenteuern, weiß ich nicht, da war es ich habe es dann teilweise so erlebt, dass ich das dann ja, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, also dass sobald es spannend ist, bleiben die Spieler dann auch in ihren Rollen in dieser Welt auch drin, wenn du es, also wir hatten es dann auch mit Musikuntermalung auch gemacht und ich muss jetzt lustigerweise sagen, dass mir gerade diese Horrorszenen von der Immersion her, also die Immersion aufrechtzuerhalten, da irgendwie leichter gefallen sind, weil die Spieler waren da halt einfach so gefangen, ja, in ihrem Kopfkino, in dem, was da halt eben passiert. Also ich würde es gerade tatsächlich andersrum sagen, ja.
Ja, würdest du?
Ja, ich glaube schon, ja. Aber ich habe noch nie Cthulhu jetzt beispielsweise gespielt. Also ich weiß jetzt nicht, wie das halt ist, wenn du jetzt einen kompletten Abend oder so eine 5-6-Stunden-Sitzung tatsächlich dann das aufrechterhalten müsstest. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, diese Sequenzen, die wir dann teilweise in diesen DSA-Abenteuern eben hatten, auch bei der Bobbert-Kampagne, wo ja dann teilweise so richtige Horror-Elemente ja auch drin waren, ja auch gerade bei Albtraum ohne Ende, da war es einfach von der Story her und dem, was halt passiert ist, so packend für die, die sind einfach den Stecken geblieben. Also das war fast ein bisschen einfacher, ja. Muss ich fast sagen.
Okay. Ja, kann ja sein, klar. Haben wir eben schon gesagt, die Spannung, wenn genügend Spannung da ist, werden die Leute schon eingenordet quasi.
Ja, genau, ja.
Lars, Magnus, wie ist es mit euch? Erfahrung mit dem Horrorgenre oder Mystery?
Auf jeden Fall. Ich bin ein riesen Horror- und Mystery-Fan und ich mag es, ich sage jetzt speziell in DSA, unheimlich gerne. Jetzt finde ich es in DSA ist vom System schon mal schwieriger, ein bisschen Sorge oder Panik zu erzeugen, weil die Heldinnen in DSA sich meist doch sehr sicher in ihrer Haut fühlen. Grundlegend sicher in ihrer Haut fühlen. Und Aventurien schon sehr ein bisschen diesen Beigeschmack einer heilen Fantasy-Welt so ein bisschen suggeriert. Klar gibt es da und da immer so ein bisschen was Böses, aber eigentlich kehrt man immer wieder behütete, zivilisierte Gegend zurück. Gerade bei Cthulhu muss ich mich mal echt so ein bisschen outen. Also ich kann diese ganzen Bücher von dem Lovecraft kann sie nicht lesen oder als Audiobooks hören. Ich halte das nicht durch. Ich mag es überhaupt nicht, wenn, ich sag mal, einerseits wie die Katze um den heißen Brei geschlichen wird und andererseits dann so stark der Stempel mit irgendwelchen Fremdbegriffen oder jetzt ist das Monster da draufgehauen wird. Wir spielen Cthulhu in unserer Runde deshalb auch ein bisschen anders. Und zwar ist mir der Spannungsbogen, gerade beim Horror, sehr, sehr wichtig. Und da schließt es jetzt an die Frage an. Wenn ich etwas Gruseliges erschaffen will, dann muss ich mir eigentlich klar sein darüber, was ist Grusel. Was erzeugt denn wirklich Angst bei einem Menschen? Gut, jetzt spiele ich in einer Runde mit Leuten, die sind Ende 20, Anfang 30 bis Mitte 30. So, aber was erzeugt denn Grusel? Und das ist eigentlich nur das, wenn etwas verunmenschlicht wird. Ja, da ist ein großer Bär ist da jetzt nicht mehr so ist jetzt nicht wirklich das, was einen so im Kern wirklich zerrüttet, sondern eigentlich ist das wirklich gruselig, wenn vertraute oder auch Dinge oder intime Dinge, die zum eigenen Weltgefüge gehören, wenn die nicht mehr gelten. Und wenn man das wirklich schafft, das in der Gruppe dahin zu lenken, dass sie anfangen zu prokrastinieren, dass sie anfangen, sogar verschiedene Stufen der Akzeptanz zu durchlaufen, ob es denn jetzt wirklich um eine Gefahr geht, welcher Gestalt diese Gefahr für jemanden ist, sei es bei einer Krankheit, sei es bei einem Aggressor, wie auch immer. Wenn man das wirklich hinkriegt, dann kann man wirklich damit spielen und dann braucht man nicht ein Monster mit 3 Köpfen und 16 Tentakeln und 80 Augen, sondern dann ist es wirklich, wirklich die erzeugte Angst vor der schlagartigen Veränderung, die Bedrohung, die anschwellende Bedrohung, wirklich mit dem Spannungsbogen. Also das macht für mich Horror, das macht für mich diese Panik aus. Und wenn dann wirklich der Punkt erreicht ist, jetzt würde ich am liebsten einmal laut klatschen, ich hoffe, das übersteuert nicht, ich lasse es mal, wenn dann dieser Punkt, dieser Knall kommt, dann die Leute entweder unmissverständlich klar machen, jetzt kommt die Sackgasse, in der du steckst, oder aber dieser Mini-Funke an Hoffnung, da noch irgendwie wieder rauszukommen aus dem Dilemma. Aber das ist schon richtig böse, finde ich. Das ist schon wirklich richtig, richtig böse und manipulativ und sehr starkes Psychospiel. Wie gesagt, Session Zero. Wenn die Gruppe es mag und will und vor allem auch aushält und man sich bei allen sicher ist, dass sie das wirklich gut vertragen, dann kann man sowas machen, ja. Aber
interessant, weil das geht zurück auf, was du gesagt hattest, Magnus, ob man Immersion auch teilweise durch eine Reduktion erreichen kann. Mhm. Finde ich halt bei Cthulhu, bei Lovecraft, das ist ein Werk, ich halt mag, aber ich sehe das auch wie du. Ich würde bei Lovecraft sagen, man hat den Horror, auf den Vorhang zuzugehen, zurückziehen würde ich ihn aber nicht. Mhm. Und ich finde, da ist es ein schönes Beispiel, ne? Wie, dass man eben diese absolute Angst und den Horror eben kreiert, dadurch, dass man weiß, dort existiert was hinter dem Vorhang oder hinter den Sternen, wie auch immer. Und dieser Grusel ist halt der unschlagbar ist und auch nicht getoppt wird dadurch, dass man eben diesen großen Alten dann sieht. Dieser Effekt. Es ist ja wie bei Horrorfilmen, wo oft der Anfang das Spannendste ist, wenn man zum Beispiel irgendeine Familie zieht in ein Haus ein, was irgendwie besessen ist. dann ist ja meistens das Spannendste erstmal, wenn es so losgeht, ne, mit den ersten Irritationen. Ja? Also das erste Mal rollt da ein Ball durch das Wohnzimmer oder es klappert die Kellertür. Und dann am Ende, wenn der große Showdown kommt, ist meistens die Luft schon raus. Deswegen finde ich bei Immersion von Horror auch oft die Reduktion eine gute Methode, halt eben dann auch im Kleinen zu arbeiten. Lars, Entschuldigung, Magnus, wolltest du noch was darauf erwidern? Dann sag, sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
Und zwar vielleicht auch als Tipp an die Zuhörenden. Beispiel, wenn ihr euch irgendwie einen Horrorfilm anschaut oder eine Mystery oder eine Thriller oder irgendwie was und fragt euch Wochen danach, was ist hängen geblieben? Also, welche Sorge ist hängen geblieben? Genau, eigentlich schließt an das an, was du sagst, Henny. Ne? Beispiel, gerade dieses Fahren zu einem Haus. Ja, also wenn ich überlege an unseren ersten Urlaub in Schweden, wir haben den Eltern ein Foto von unserer Waldhütte geschickt und haben Our Cabin in the Woods, haben wir geschrieben, haben gesagt, noch geht's uns gut. So. Und genau das ist es nämlich. Ich glaube wirklich, wenn man dann echt auch für sich selber guckt, gerade an die da draußen jetzt, was bleibt bei einem hängen, was hat einen wirklich gepackt, das ist, glaube ich, wirklich dann das, was den Kern der Sache ausmacht. So, und jetzt Punkt.
Ich finde das ganz interessant, mal als kleine Fußnote gesetzt, Magnus, wenn du sagst, Aventurien habe so den Ruf oder sei so da ein bisschen heile Welt und dass die Leute sich da immer sicher fühlen, da spielen wir möglicherweise, haben wir möglicherweise andere Aventuriens, unterschiedliche Aventuriens im Kopf, aber das ist vielleicht mal Thema für eine andere Folge. Ich finde ja, diese komische G7 hat da ganz viel kaputt gemacht. Ich spiele ja viel lieber davor, wo die Sachen eben nicht so inflationär waren. Ja, danach hast du überall irgendwelche Dämonen, die rumlaufen und Untote noch und nöcher. Nein, ich mag den Horror im Kleinen. Wenn man erstmal eine, in Anführungsstrichen, normale Welt hat, aber dann gehen die Leute irgendwo, kommen die mal in einen finsteren Keller und machen sich dann die Hosen voll, wenn sie einem Hashtot begegnen. Oder noch besser, alles schon gehabt, wenn die Leute so in einen Stollen kommen und wissen, sie suchen da irgendwelche Leute, gehen aber davon aus, sie suchen da irgendwelche Menschen und plötzlich sind da ein paar Skelette und sie trauen sich nicht hinein. Nach langem Hin- und Hergucken vermuten sie, Klammer auf, was auch völlig zutreffend war, Klammer zu, dass das wirklich tatsächlich einfach nur Tote waren, tote Skelette, die bloß irgendwelche Leute, um andere zu erschrecken, an die Wand genagelt haben. Aber sie haben dann so sehr die Hosen voll, weil das ja irgendwie Skelette sind, dass sie sich da nicht reintrauen. Auf sowas stehe ich. Mhm. Und das ist das, wo dann wirklich die Angst empfunden wird. Na, deswegen mag ich auch die alten Horrorfilme lieber, wo die aus technischen Gründen ohne große Special Effects auskommen mussten und CGI. Da hat man die Sachen nicht so gesehen, da spielte sich mehr im Kopf ab. Die gehen einem, finde ich, viel mehr unter die Haut und sind viel spannender als irgendein moderner Action-Horror-Kracher. Der ist dann spektakulär, man kann ihn schön ansehen, aber ist ein ganz anderes Gefühl.
Die Immersion, das Erste, was mir einfällt, Lars, ist die Immersion bei dem Film Das Fenster zum Hof. Ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt.
Na klar.
Ist eine unglaubliche Immersion durch diese Situation, dass der Kerl da eben mit gebrochenem Bein oben sitzt und das Nachbarhaus beobachtet. Auch eine ganz krasse Reduktion eigentlich der Handlung und des Sichtfeldes und von Informationen etc., die dann eben den Horror verursacht. Also da sind wir uns ja irgendwie fast alle einig, ne? Wie Horror durch Immersion funktioniert. Ich glaube, auch wäre ein schönes Thema für einen eigenen Podcast, Horror nochmal. Und natürlich Aventurien vor und nach der G7. Das ist natürlich auch ein Reizthema.
Oh ja, da können wir uns prügeln.
Oh je, ja, ich glaube auch.
Ja, wir haben ja auch alte Kompetenz an Bord. Ich meine, Daniel, du wurdest auf Twitter ja schon mal der Gezwinger der G7 genannt. auch ein irrer Titel auch übrigens. Also,
okay, krass.
Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Hattet ihr denn jetzt mal, wenn wir mal in die Anekdoten reingehen, erinnert ihr euch noch an einen Moment der Immersion, den ihr während einer Spielerunde hattet, der euch im Gedächtnis geblieben ist und den ihr erzählen wollen würdet? Fällt euch da was ein?
Mir fällt eine Sache ein, die zeigt, wie sehr das wirklich auch von den Leuten selbst abhängt, von den SpielerInnen, und wie unterschiedlich die gleiche Sache ankommen kann. Ich habe es wirklich mal erlebt an einem Spielabend. Da waren die Leute auf Maraskan unterwegs, waren ein paar Dämonenkult auf der Spur. Und es war schon sehr spät. Es ist schon ein Weilchen her, die Zeit, als man wirklich als wir noch so jung waren und die ganzen Nächte durchgespielt haben, bis alle vor Erschöpfung quasi umfielen. Und ein Spieler, der war nachher so erschöpft, der legte sich tatsächlich auf seinem Sofa hin und schlief ein. Und ein anderer Spieler hat von dem gleichen Spielabend, wie er mir irgendwann Jahre später mal erzählte, Albträume bekommen. Über Jahre hatte der Albträume von diesem Spielabend.
Gott, was hast du denn
da gemacht? Es war der gleiche Spielabend, zwei unterschiedliche Spieler, was da so passieren kann.
Albträume sogar, Wahnsinn.
Ja, und der Albtraum war nicht, dass jemand anderes eingeschlafen ist, sondern das, was er da als Charakter erlebt hat.
Okay. Ja, unterschiedliche Wahrnehmung von immer. Ja, auf jeden Fall, ja, klar. Hängt ja auch vom Thema vielleicht ab, ne? Dann, was einen irgendwie beschäftigt oder nicht. Magnus, Daniel, habt ihr noch?
Puh, also wir hatten, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir hatten halt die G7-Kampagne, die habe ich ja so teilweise umgeschrieben, einfach damit es halt auf die familiären Hintergründe von den Spielern und Spielerinnen bei mir gepasst hat. Und ich hatte halt da einfach nochmal eine ganz andere emotionale Fallhöhe reingebracht in diese ganzen Abenteuer. Aber also deshalb müsste ich jetzt, glaube ich, viel zu weit ausholen, um diese Verstrickungen darzulegen. Deshalb will ich es auch nicht machen. Aber ich weiß, ich hatte halt bei der G7-Kampagne dann teilweise halt wirklich so Momente, wo sie dann halt wirklich einfach so losgejubelt haben. Also die Spieler an sich, ja, weil die dann halt irgendwann mal gemerkt hatten, nach vielen Rückschlägen gegen Bobadat geht es jetzt halt endlich mal irgendwie bergauf, weil die dann irgendwann mal auch Land gewonnen haben und dann auch mal einen Fuß reingekriegt haben. Das war halt beispielsweise echt dann so krass, wo man halt echt gemerkt hat, okay, die waren da so drin einfach, ja, in der Story mit ihren Charakteren und dann mit dem Gepäck, was da jeder was jeder Charakter da mitgeschleppt hatte. Und aber wir hatten dafür dann halt eben auch andere Abende, wo da hatten wir dann halt Tränen am Spieltisch, ja, weil es halt so emotional packend gewesen ist und wo es dann halt auch mal wieder bergab gegangen ist. Das, glaube ich, das hing halt auch mit der Gruppe zusammen, weil die halt einfach so eingespielt waren und die, die waren tatsächlich auch so wirklich so eingeschworen, es war wirklich so eine eingeschworene Gruppe. Ja, ich glaube, das ist da auch nochmal anders. Es war auch eine relativ kleine Gruppe. Das hatten wir dann doch häufig, ja, dass es halt so packend gewesen ist. Einfach, wenn man da so tief drin steckte, ja.
Ich hatte mal eine Situation, da waren wir auch in der Eifel und das ist natürlich immer sehr, da hatte das, was Daniel eben gesagt hat, wir sind da immer ein paar Tage und es ist immer Winter und es ist oft verschneit und wir sitzen am Kamin. Das heißt, die ganze, es ist sehr stressfrei und wir spielen sehr viel, deswegen ist die Immersion schon recht hoch, einfach aufgrund der Umstände. Und wir hatten einmal eine Gruppe, wo ein Teil der Gruppe über spezielle magische Fähigkeiten verfügte, ein bisschen wie die sieben Gezeichneten. Es ist nur, nennt sich bei uns der Bund der Schatten. So, jedenfalls gab es ein paar Charaktere auf der einen Seite, die hatten diese Fähigkeiten und ein paar auf der anderen, unter anderem eine Hesinne-Geweihte, die hatten die nicht und kannten die auch nicht, also die Charaktere. Dann kam es zu einem Lagerfeuer in-game, wo sich die Charaktere mit den magischen Fähigkeiten entschlossen, es den anderen einmal zu beichten, dass sie diese Fähigkeiten haben, Schattenfähigkeiten haben wir die genannt. Und es ging dann darum, dass sie vorher mit sich gerungen hatten, es den anderen zu stecken, weil sie gedacht haben, was halten die denn davon? Wenn wir jetzt auf einmal ankommen, mit als nicht magiebegabter Helden diese Fähigkeiten zu haben. Denn diese Fähigkeiten wurden durch Rituale haben die erhalten, durch Blutrituale etc. etc. Das heißt, alles so Grauzone, Grauzone, Grauzone. Und dann haben diese Spieler das vorgeführt, und ich sage vorgeführt mit 50 Ausrufezeichen, was sie denn beherrschen. Und dann hat einer eine Schattenrüstung gezaubert auf einen anderen. Der ist aufgestanden und durchs Feuer gelaufen. Und die Spieler haben das in diesem Raum, wo wir saßen, um 1 Uhr nachts im Dunkeln nachgespielt. Es war unfassbar, in welchem Ausmaß man diesen Spielern in dem Moment die Lust und, ich sag mal, an dieser Macht angesehen hat. Ich sag den Spielern selber, dass ihre Helden über diese Fähigkeiten verfügen. Und es war wirklich unheimlich. Also ich hatte da Gänsehaut, als ich das sah. Weil dieser Spieler, ich grüße ihn an dieser Stelle, das hast du ganz toll gemacht, hat es wirklich so dargestellt, dass man, wenn man den angesehen hat, hat man Angst bekommen, so als würde ein Jedi-Ritter zur dunklen Seite überlaufen. Und die anderen Spieler, nämlich die das noch nicht wussten, haben das auch genau angenommen und gesagt, Leute, was ihr uns da gerade gezeigt habt, ist ein Beweis dafür, dass ihr euch auf der falschen Fährte befindet. Ja, ihr sagt, ihr wollt was Gutes erreichen, ihr wollt was Gutes, aber ihr seht hier aus wie die verrücktesten Borbordianer und Schwarzmagier, wie ihr hier hochmütig und in Selbstliebe zu euren Fähigkeiten rumstolziert. Und da habe ich gedacht, diese Überschneidung von Spieler und Held, dass der Spieler quasi den Helden und die heldliche, ich sag mal, das Selbstbewusstsein des Helden so darstellt, dass es gefährlich aussieht für die anderen, das war eine fantastische Immersion, weil danach waren wir auch alle sprachlos und es war ein unangenehmes Schweigen im Raum. Und dann ging es halt echt um die Diskussion, ne? Was tun wir hier als Heldengruppe? Sind wir auf dem richtigen Weg? Sind wir nicht die Bösen, wenn wir mit allen Mitteln die Bösen bekämpfen und es wird ein wunderschönes, was ist gut, was ist böse, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, Diskussion daraus. So eine Immersion hatte ich noch nie erlebt bis zu diesem Zeitpunkt. Also das war unglaublich. War ganz toll, ja. Aber auch ein Ergebnis davon, wie gerade Daniel schon gesagt hat, auch von langem, langem, langem Spielen und Charakteren und Angleichen von Spielern und Helden über so viele Sessions, dass man quasi eins wird, das war schon toll. Ja. Also da ist die Zeit, die man investiert, halt in den Charakter natürlich auch ein Immersionsfaktor, muss ich ganz klar sagen. Ne? Also wenn man jetzt lange Kampagnen spielt, immer mit den gleichen Helden, die sich kennen und Beziehungen aufbauen, ist die Immersion natürlich auch einfach höher, finde ich. So, das war mein Immersionserlebnis. Ich glaube, Magnus.
Ja.
Du bist noch, fehlst noch.
Ja, auch du, ich war gerade noch ganz schön geflasht. Schön. Also, ja, unter Gefahr, mich zu wiederholen. Also, in der G7-Kampagne hatten wir das und in der Filiason-Kampagne, das hatte ich ja schon angesprochen. Mit den Beziehungen, die aufgebaut wurden. Wir hatten aber auch eine Szene mal in der Orkland-Trilogie, im Orkenhort, als es wirklich darum ging, wo eine Heldin tatsächlich bei einer sehr, sehr schweren Prüfung durch Fex, den Grauenvogt persönlich, dann zu einer Steinfigur wurde. Das war nicht so schön. Da rollten Tränen über die Wange. Auf der anderen Seite, um es jetzt nochmal hervorzuheben, im positiven Sinne, wir hatten dann auch einmal in der Borberat-Kampagne eine Szene von einem Krieger und einer Elfe, die dann am Spieltisch saßen und es ging darum, dass die abends am Lagerfeuer die Wache teilten und dann sagten die beiden Spieler kurz, wollen wir? Und sie nickten und ich sagte, okay. Dann sagten die so, wir haben da was vorbereitet und wollten euch das gerne so vorführen. Und dann haben die tatsächlich, wir sind kurz aufgestanden, der Raum bot das her, dass wir dann kurz nach nebenan gegangen sind. Es war ein offener Durchgang. Und dann haben die uns da kurz dieses Gespräch von den beiden am Lagerfeuer geschauspielert. Cool. Wir standen da und haben applaudiert. Ne? Also, Wahnsinn. Noch einmal, ihr wisst, dass ihr gemeint seid. Vielen, vielen Dank dafür. Das war Zucker und Sahne obendrauf. Also das war wirklich.
Dann als, ich habe noch eine abschließende Frage für euch. Und wie es immer so ist, ist die letzte Frage ein bisschen, ja, trivialer, nicht ganz so tiefgründig, einfach um die Leute da draußen nicht mit zu schwerem Gedanken im Kopf zu entlassen. Denn viele von euch hören es ja beim Einschlafen und sind wahrscheinlich jetzt alle wach und die Wände hochgekrabbelt vor Empörung oder vielleicht Erleuchtung, wer weiß, vielleicht beides. Was haltet ihr denn, wenn es um Immersion geht, von dem Argument, dass man kleine Miniaturen und Figuren benutzt, um die Immersion und die Spielwelt darzustellen? Immersion, ja, nein? Hat das was damit überhaupt zu tun? Und wenn ja, ist es hinderlich oder gut?
Sehr wenig, weil sehr aufwendig, um es angemessen umzusetzen. Und damit würde ich es belassen.
Wir haben es bisher noch nie verwendet, sind bisher auch ohne klargekommen. Und ich finde es, glaube ich, echt schwierig, weil dann, also wenn du jetzt beispielsweise eine Figur von deinem eigenen Charakter machen würdest, je nachdem, wie geschickt du bist, nehmen wir mal an, du könntest jetzt deinen Charakter irgendwie modellieren und hast ihn als Minifigur da. Ich glaube, dann ist der für alle anderen aber auch festgelegt. Ja, weil ich glaube, du beraubst dann die anderen so ein Stückchen von deinem Kopfkino. Also wir hatten in der Gruppe uns mal so einen Spaß gemacht und haben mal einfach auf Pinterest nach Referenzmaterial für unsere Charaktere gesucht, also auch gegenseitig. Und wir haben halt festgestellt, obwohl wir unsere Charaktere relativ genau beschreiben, sahen wir im Kopf eines jeden Spielers und einer jeden Spielerin, wir sahen alle komplett anders aus. Ja, so, ja. Da nimmst du... Also ich meine, klar, es könnte vielleicht hilfreich sein als Orientierung, ja, wenn du halt irgendwie so ein Schlachtfeld hast oder sowas, aber das haben wir dann halt immer mit Papier und Bleistift gemacht und mit so einer Skizze. Und andererseits, ja, wie gesagt, da würdest du den Leuten, glaube ich, einfach so dieses Kopfkino wegnehmen, ja. Als ob du dir jetzt halt eine Verfilmung von deinem Lieblingsbuch anschaust und dann hinterher sagst so, bei mir sieht das im Kopf einfach anders aus als jetzt da. Ich glaube, da wird mich der Aspekt irgendwie so ein bisschen rausbringen. Ja, also von daher, also deshalb nein.
Das war ein Nein schon mal?
Ja, drei Nein. Das ist kein Fall. Das ist kein Fall der Immersion. Das ist Simulation. Das kann sinnvoll sein, wie Daniel gerade schon meinte, wenn man da für bestimmte Situationen einen taktischen Überblick haben möchte, dass man da gucken will, sei es mit einer Zeichnung oder sei es damit, dass man kleine Figuren hinstellt, wie man positioniert ist, wer vorne steht und wer hinten ist, dass man das da immer sehen kann. Dafür kann das durchaus sinnvoll sein. Aber das ist Simulation, das ist taktische Übersicht, das ist nicht Immersion.
Ich schließe mich dem an als viertes Nein. Also Michael Mingers, wenn du zuhörst, wir haben dich lieb, aber wir wissen, du findest das gut, aber wir sind uns einig. Es ist falsch. Nein, Quatsch. Nein, aber es ist Ich sehe es auch so. Ich denke, ich glaube nämlich, dass gewisse Storys, wenn wir zum Beispiel mal auch Filme nehmen, nicht den Regeln folgen würden, die man einsetzt, wenn man mit Miniaturen spielt und dass das die Storys halt eben hindert. Ne? Also manchmal muss man auch auf den Tisch springen können und an den Kandelabra und wie ein Pirat über den ganzen Raum fliegen können, auch wenn das halt die Regeln nicht zulassen. Das muss halt manchmal in der Story einfach sein, wenn es der Showdown ist. Und wenn man das mit Figuren repräsentiert, hat man die Möglichkeit nicht mehr, weil man dann sagen kann, hey, du kannst aber nur 3 Schritt gehen und bist aber 4 Schritt entfernt oder wie auch immer. Und das wird mich einschränken. Nicht, dass ich mich nicht an Regeln halte, aber wenn ich merke, der Flow ist da und es ist eine super Idee da und der Spieler fragt, bin ich nah genug dran für die und die Aktion, dann sage ich manchmal, ja, bist du. Weil ich einfach denke, dass daran, die Idee ist so gut, das soll nicht scheitern an so einer miniskühlen Sache. Und ich finde, wenn man dann so, ja, wenn man Figuren hat, schränkt einen das ein. Und dafür gibt es ja super Brettspiele, die das machen, ne? Also Gloomhaven oder Descent oder so, dann mache ich das lieber. Ja? Wenn ich jemanden finden würde, der das mit mir spielt, natürlich nur. Ja, der 100 Jahre Zeit hat.
Wir sind dabei.
Ja. An dieser Stelle, kann ich nur sagen, wie immer, genau wie bei den Schwafelhelden, könnten wir jetzt ewig weiter schwafeln. Das Thema Immersion ist ja unglaublich tiefgreifend und wir haben auch ein paar schöne Ideen für weitere Podcasts, zum Beispiel Horror oder die Geschichte Aventuriens, auch ein sehr schöner Podcast, glaube ich. Und wir bedanke mich jetzt schon mal bei euch, dass ihr da wart. Es war echt schön, auch Lars, dass du jetzt mit dabei bist. Ich hoffe, du bist jetzt beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Es war schön.
Sehr gerne.
Ich habe viel von euch mitgenommen jetzt, auch an neuen Ideen. Und ich bin gespannt auf Feedback. Ich glaube, das Thema Immersion spaltet viele. Und da gibt es bestimmt das eine oder andere Wort, das an uns gerichtet wird, wo jemand sagt, nein. Aber das wollen wir auch von euch hören. Also schreibt uns bitte, je nachdem, wo ihr uns hört. Die Schwafelhelden ist die Seite, wo die Meistergespräche und drunter läuft. Also ihr könnt das googeln oder wir sind bei Twitter, Instagram oder Facebook. Wenn ihr mir da schreibt, dann schreibt ihr quasi uns allen. Und auch wenn ihr Daniel, Magnus oder Lars direkt schreiben wollt, ganz egal, was auch immer, leite ich es natürlich weiter. Ja, dann das wäre es von meiner Seite. Dann am nächsten Monat im September, am letzten Sonntag, gibt es die nächste Folge. Und ich sage schon mal Tschüss, ich bin Meister Henny und danke euch, danke fürs Zuhören und Tschüss. Ihr könnt auch noch Tschüss sagen.
Tschüss.
Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Die 12 mit euch.
Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, das war die 2. Folge der Meistergespräche mit Meister Henny. Das bin ich selbst, der Meister der Schwafelhelden und Lars, Magnus und Daniel. Wir hoffen, die 2. Folge hat euch gefallen und danke fürs Zuhören. Ihr findet uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Dort könnt ihr uns liken, subscriben oder auch einfach direkt anschreiben. Und wir antworten natürlich so schnell wir können oder gehen auf eure Fragen in den nächsten Podcasts ein. Ja, weiter geht es nächste Woche im September mit einem neuen Abenteuer der Schwafelhelden, dem Let's Play Podcast, wo ich die Ehre habe, beziehungsweise die verzweifelnde Aufgabe, die Schwafelhelden, eine Gruppe von Haudegen und Abenteurerinnen durch die Abenteuer Aventuriens zu führen, mit dem Wald ohne Wiederkehr. Das mittlerweile 3. Abenteuer von uns. Also, wenn ihr schon zuhört, dann hört weiter zu. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann schaltet doch mal ein. Dazu noch einmal ein Hinweis auf unseren Steady-Account. Das ist schamlose Werbung, aber das muss sein. Steady ist eine Möglichkeit, uns zu unterstützen, finanziell, und dafür gibt es auch Goodies. Es gibt mehrere Pakete. Schaut es euch an. steadyhq.com/schwafelhelden. Ansonsten könnt ihr uns, Verzeihung, ich wurde gerade angegriffen, ich habe aber überlebt. Ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben unter depesche@schwafelhelden.de. Ja, und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Nächste Woche geht es weiter mit einem Abenteuer. Und falls ihr an den Meistergesprächen besonders interessiert seid, was ich mir mit diesem geballten Wissen auch gut vorstellen kann, dann kann ich euch darauf hinweisen, dass es an dieser Stelle mit den Meistergesprächen Ende September, nämlich am letzten Sonntag, weitergeht mit dem Thema Abenteuer und Kampagnenvorbereitung. Auf vielfachen Wunsch. Darauf gehen wir gerne ein. Also, es gibt Abenteuer, es gibt weitere Meistergespräche. Bei den Schwafelhelden ist was los. Ich bin Meister Henny. Ich verbleibe im Namen meiner Mitmeister und Spielleiter Magnus, Lars und Daniel als euer ewiger Weltenspinner und Geschichtenerzähler. Rollt die Würfel, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.